wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zum Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga an diesem Montagabend. 12 Spieltage sind rum, ein Dutzend Spieltage mit reichlich Überraschungen. Denn klar ist, diese irre zweite Bundesliga ist nicht berechenbar. Und das sind die Themen für heute Abend. In Darmstadt sorgt Offensivpower für Aufstiegsträume. Was steckt hinter dem unheimlichen Lauf der Lilien? Dann Pokal aus und Ligapleite. Schalkes Rückfall, schon ein Ernstfall? Und auch der HSV gewinnt nicht. Kein Dreier an der Elbe, die Hamburger irgendwo zwischen Stillstand und Rückschritt. Und das wollen wir diskutieren mit einer illustren Runde hier am heutigen Abend. Unter anderem mit dem Trainer des 1. FC Nürnberg, mit Robert Klaus, der aktuell ja auf Platz 5 liegt und sagt, wenn das Ziel, also Platz 5 am Ende erreicht wird, sind wir höchst zufrieden. Dann der Trainer des Jahres aus dem Jahre 2016, damals ja Bundesliga-Trainer mit Darmstadt. Er guckt auf die Lilien und sagt über seinen Ex-Verein, Darmstadt wird auch diese Saison gnadenlos unterschätzt. Sie spielen derzeit wie im Rausch. Und ich freue mich sehr, den Kollegen Martin Funk von der Bild-Zeitung begrüßen zu dürfen. Der schaut nach Schalke und stellt fest, Gramotzes und Co. verlieren also im Pokal und in der Liga. Die Rückkehr in die Bundesliga wackelt gewaltig, auch weil Terodde plötzlich nicht mehr trifft. Das ist jetzt schon 3 Spieltage. Er hängt ja immer noch an diesem Rekord irgendwie, aber er kommt da nicht weiter. Es ist nach wie vor eine verrückte Liga und wir fangen direkt mal an mit dem HSV. Großer Name, aber leider wenig Erfolge. Wieder kein Heimsieg, diesmal ein 1:1 gegen Holstein Kiel. Ist das eine Spitzentruppe oder ist das eben eine, die nach wie vor noch eine Menge Arbeit vor sich hat?
Ich hatte jetzt die Möglichkeit, den HSV zweimal zu sehen und muss sagen, es ist eine Spitzentruppe im Spiel nach vorne. Aber das Problem am HSV ist ein Tim-Walter-Problem. Er spielt sehr offensiv, mit sehr viel Risiko, steht mit der Abwehr sehr hoch. Und die Tore, die sie dann immer bekommen, auch jetzt wieder der Ausgleich, das ist eigentlich immer eigentlich fast unfassbar in Führung liegend, dass man dann so offen hinten steht, auch jetzt wieder Holstein Kiel, es war glaube ich eine 3-4:2 Situation kurz nach der Pause, immer wieder die gleichen Fehler in der Abwehr und das fehlt dann schon zum Spitzenteam. Also ich glaube, du musst schon ein Team sein, was hinten sattelfest ist und das ist der Hamburger SV noch nicht.
Ja, wir reden auch gleich natürlich über Tim Walter, wir haben ja nur 2 Trainer hier und ihr habt letzte Woche ja im Pokal knapp verloren im Elfmeterschießen mit Nürnberg gegen den HSV. Was ist so die Erkenntnis aus diesem Spiel? Wie reif ist diese Mannschaft aus dem hohen Norden?
Ja, auf alle Fälle ist es immer eine sehr große Herausforderung, gegen HSV zu spielen, weil sie sehr variabel spielen, mit sehr viel Personal in der letzten Linie unterwegs sind. Das heißt, man muss immer sehr höllisch aufpassen, dass man den eigenen Strafraum gut verteidigt. Wenn man es schafft, sie weit vom Tor wegzuhalten, ist es von Vorteil. Dann kann man sie auch mal erwischen. Andersrum, wenn man Balleroberung hat, hat man immer auch viel Raum. Aber trotzdem haben sie so viel individuelle Qualität, dass sie immer wieder in der Lage sind, ein 1:1 aufzulösen und dadurch Überzahl herzustellen. Und das ist einfach schwer zu verteidigen. Und wenn sie die richtige Balance finden, glaube ich, dass sie dann schon auch noch weiter nach vorne kommen können.
Ja, wenn. Aber die Frage ist ja, alle sagen immer, boah, die sind total variabel und machen da einen Riesendruck. Aber der Ertrag ist ja wirklich überschaubar, Dirk Schuster. Viele Unentschieden und ja auch ganz wenige klare Siege.
Der Robert hat, glaube ich, gerade das Richtige gesagt, die richtige Balance zu finden. Und der Tim ist ein Trainer, der mit sehr viel Risiko und mit sehr viel Mut und Enthusiasmus auch nach vorn spielt. Er ist ja offensiv spielt, einen schönen Fußball den Zuschauern auch zeigen möchte, nach Möglichkeit viele Tore. Das hat er auch in Stuttgart so gemacht und ist teilweise sehr schwierig, gegen seine Systeme zu spielen. Aber die Balance ist momentan noch nicht ganz so gegeben, um da hinten auch die notwendige Festigkeit zu haben und Sicherheit zu haben, um dem Gegner wenig Chancen zu ermöglichen. Von hinten heraus sieht der Spielaufbau ordentlich aus, haben mit Heuer Fernandes einen richtig guten Kicker als Torwart hinten
drin. War jetzt verletzt im Spiel, ja?
Ja, aber normalerweise, wenn er steht, hat er eine überragende Spieleröffnung. Was ihm halt ein bisschen fehlt, ist, was immer so, das war so 1-2 Zentimeter, wenn die Schüsse platziert in die Ecke kommen, da ist er auch mal für ein Gegentor gut. Und natürlich, was ich auch gesagt habe, der HSV lässt momentan auch viele Räume offen, wo sie den Gegnern dann viele Chancen genehmigen.
Gucken wir doch mal rein in ein paar Szenen vom vergangenen Wochenende. Unter anderem auf das 1:0. Also es ging ja ordentlich los für den HSV in der ersten Halbzeit. Elfmeter. Sonny Kittel hat auch einen Elfmeter gegen Nürnberg geschossen. Damit hat er als Chip es versucht. Das war dann doch die Rustikal-Variante und sieht auch ein bisschen souveräner aus.
Ja, gegen uns hat er gechippt, schon frech, aber am Ende war es erfolgreich. Deswegen, ja, Respekt, hat er gut gemacht. Und hier finde ich ganz souverän verwandelt, gewartet, trotzdem platziert geschossen. Also selbst wenn der Torhüter die Ecke hat, ist er hoch im Eck, schwer zu halten. Deswegen technisch ein herausragender Spieler, Sonny Kittel. Und ich glaube, dass er auch ein sehr sicherer Elfmeterschütze ist, hat er wieder gezeigt.
Aber es wurde halt am Ende dann doch kein Dreier, weil direkt nach der Pause passierte das 1:1. Und der HSV stand am Ende dann wieder nur mit einem Pünktchen daheim da. Ich glaube, jetzt 5 Unentschieden in 6 Heimspielen. Also ja, sie verlieren selten, aber eben sie gewinnen halt auch nicht wirklich oft. Martin, was ist da schiefgelaufen?
Es ist ein ganz einfacher Angriff. Also mit 1-2 Pässen alles aufgelöst. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich sind sie in der 3-4:2 Überzahlsituation. Und das direkt nach der Pause. Also eigentlich fast nicht zu verstehen. Ganz einfacher Fußball, schöner Seitenwechsel. Und Finn Bartels ist natürlich für solche Bälle dann direkt in die Mitte prädestiniert. Also 3:2, wenn man den dahinter noch nimmt, der auch noch den Rebound nehmen könnte. Also, dass man so offen steht, direkt nach der Pause bei einer 1:0 Führung.
Ist fahrlässig, ja. Also kurz nach der Pause eine 2:4 Unterzahlsituation bei einer eigenen Führung am eigenen Strafraum zu haben, das ist nicht gerade so
förderlich. Das war ja nicht die einzige große Chance für Holstein Kiel.
Genau, wir gucken mal.
Verdientes 1:1.
Wir schauen mal in weitere Chancen, die Holstein Kiel hatte. Aber klar, aus Trainersicht wahrscheinlich, man redet sich in der Pause mundfusselig und nach 40 Sekunden ist das Ding dann schon wieder mehr oder weniger erübrigt, was man sich da ausgedacht hat. Und Kiel hatte ja Chancen, unter anderem die hier von Finn Bartels, Fiete Arp, das wäre, glaube ich, für die Hamburger ganz bitter gewesen, ja. Luis Holtby, also alles Ex-Hamburger, die tatsächlich auch vorne dann mitgewirbelt haben. Hat der HSV glücklich den Punkt am Ende erzielt?
Ja, man muss sehen, dass das alles relativ einfache Angriffe, aber gut strukturiert von Kieler Seite sind. Und das sind wirklich richtig große Chancen, wo man relativ frei in der Box, wie es heutzutage heißt, auch zum Abschluss kommt. Und das ist schon auch bezeichnend so ein bisschen für das Hamburger Spiel. Mit viel Hurra nach vorne, aber hinten klemmt es noch ein bisschen.
Mhm. Wobei wir jetzt wirklich nur die defensiven Fehler gesehen haben. Also nach vorne spielen sie so variabel. Und das muss ich ehrlich sagen, gegen den ersten FC Nürnberg zweimal gespielt. Ich fand es den besten Gegner eigentlich, den der Club bisher hatte. Also im Offensivspiel ist das schon teilweise spektakulär, wie sie die Situation auch auflösen, wie hoch sie da auch spielen. Also.
Spektakel ist auf jeden Fall. Und trotzdem, wir haben mal nach dem Spiel mit den Spielern gesprochen. Die waren not amused.
Wir haben es gegen Sandhausen oder Paderborn haben wir es dann in der letzten Minute noch rumgerissen. Aber es klappt einfach nicht jedes Mal. Man muss einfach mal einfach länger die Null halten oder einfach das 2-0 nachlegen.
Klar, wir hatten jetzt die Situation relativ häufig, dass wir 1-0 in Führung gehen, eine gute erste Halbzeit spielen. Es trotzdem verpassen, nachzulegen, kriegen direkt nach der Halbzeit ein Gegentor. Auch das ist uns schon häufiger passiert. Ist nicht zufriedenstellend.
Es ist einfach viel zu wenig zu Hause. Mit solchen Fans im Rücken ist einfach extrem bitter. Tut extrem weh, tut uns leid für die Fans. Und wir sind auch extrem traurig einfach.
Tja, das sind klare Worte und eben auch ja fast schon entschuldigende Worte. Dirk Schuster wird am Samstag auch dabei sein. Unser nächstes Topspiel Karlsruhe gegen den HSV. Dann als unser Experte. Ist das die richtige Einstellung, dass man eben auch als Spieler noch längst nicht zufrieden ist nach so einem 1:1?
Ja, definitiv. Ist immer gut, wenn man Spieler hat, die auch sehr selbstkritisch sind, ohne Alibi-Aussagen zu treffen. Und hier hat man wirklich auch die richtigen Sachen gesagt. Und ich denke, das Spiel vorher in Paderborn, da hat man den Sieg erzwungen. Da hat man brutal nach vorne gespielt, dass man das Gefühl hatte, wenn es einen Sieger in dieser Partie gibt, kann das nur der HSV sein. Und und wenn die Spieler dann selber sagen, es ist zu wenig mit den eigenen Ansprüchen, auch mit dem Ziel aufzusteigen, dann ist es schon mal eine gute Sache. Und ich kann mir gut vorstellen bei Tim, dass es innerlich da auch ein bisschen nach dem Spiel gebrodelt hat. Weil klar, es klingt gut, 10 Spiele ungeschlagen, aber 7 Remis davon ist doch ein bisschen zu viel. Das, glaube ich, wäre es ihm auch ganz lieber, vielleicht mal 3-4 richtig gewonnen zu haben und mal 2 vielleicht vergeigt zu haben.
Ja, Sie kennen Tim Walter beide und wir hören mal rein, was er nach dem Spiel gesagt hat. Und das war schon eine sehr interessante Aussage.
Weil wir auf einem sehr guten Weg sind und da machen wir weiter. Wir lassen uns von sowas nicht abbringen, sondern wir wissen genau, woran das wir arbeiten müssen. Und von daher, wir müssen es einfach lernen, durchzuziehen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir gut. Wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir so wie heute.
Ja, ihr wirkte schon wieder brutal ruhig, runtergefahren und entspannt. Aber ich glaube, wenn man ihn am Spielfeld ransieht, in den 90 Minuten, da ist er wie ein Vulkan, wie der da aus dem Sattel geht, wie er da auch mitfiebert und seine Mannschaft auch immer wieder pusht. Das ist schon richtig gut. Da ist emotional alles da, was man als Trainer auch braucht. Und hier wirkt er entspannt, moderiert das alles in Ruhe ab, nimmt die Mannschaft ein bisschen in Schutz. Er hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Spieler da auch relativ selbstkritisch waren, um diese ganze Geschichte auch für sich selber ein bisschen aufzuarbeiten.
Ja, aber es ist tatsächlich schon so ein bisschen eine Textbildschere, hätte ich jetzt fast gesagt. Im Spiel dreht er total positiv ja auch durch, weil sie standen vor ein paar Tagen ja neben ihm. Ja. Ist es tatsächlich so, dass der richtig Vollgas gibt?
Ja, klar. Der Tim ist immer emotional dabei. Und ich glaube, was er gerade gesagt hat, das Ding durchziehen, meint er die Art und Weise über 90 Minuten. Und so wie der HSV angreift, mit ganz viel Personal, so verteidigt er auch. Also sie attackieren im Pressing mit extrem viel Personal in der ersten, in der zweiten Linie, haben in der letzten Linie fast eine Gleichzahl, teilweise sogar eine Unterzahl. Und das ist natürlich ein großes Risiko, wenn das Pressing überspielt wird, aber gleichzeitig auch eine sehr große Chance, Bälle zu erobern, was sie auch oft schaffen. Und das, glaube ich, meint er, dass sie immer Druck am Ball brauchen. Und wenn da mal ein Puzzleteil rausfällt, dann ist das, was er dann so wortwörtlich oder einfach mal gesagt hat mit das Ding durchziehen. Ich glaube, das meint er auch. Und dass, wenn da die Abläufe noch besser werden, glaube ich, dass sie dann noch gefährlicher werden. Aber natürlich gibt es auch Mannschaften, die das Pressing überspielen können. Das sind wir beim KSC, die mit dem Hofmann perfekten Zielspieler dafür haben, dieses Pressing zu überspielen, der die Bälle sichert, ablegt, die dann ins Tempo kommen über ihre Außen. Und das ist halt genau diese Chance, die man gegen den HSV hat, aber auch gleichzeitig natürlich die Gefahr, dass man in ihr Pressing dann teilweise läuft.
Ja, nur trotzdem, die Resultate nach 12 Spieltagen, also nochmal, viele sagen ja immer, sie sind erst am Anfang der Saison. Nee, es ist schon mehr als ein Drittel gespielt. Und der HSV im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man ja immer ganz stark gestartet ist und dann am Ende so ein bisschen Nervenflattern bekommen hat, ist jetzt halt eher ein Jäger als wirklich der Gejagte. Inwieweit ist das eben auch der Verdienst von Tim Walter, dass man ihm auch was ankreiden muss, dass eben einiges noch nicht so läuft, wie man sich das erhofft?
Also ich glaube, wenn man einen Tim Walter, also solchen Taktikexperten verpflichtet, weiß man genau, was man bekommt. Und das hat man beim HSV jetzt auch bekommen in der Spielweise. Letztendlich ist vielleicht die Rolle des Jägers für den HSV ja auch besser. Und man will ja nicht wieder quasi eine fantastische Hinrunde spielen, um dann hinten raus wieder einzubrechen. Und man muss auch sagen, sie haben nahezu alle großen, starken Gegner schon gehabt.
Und geschlagen. Sie haben auf Schalke gewonnen, sie haben in Bremen gewonnen, sie haben in Paderborn gewonnen, aber sie lassen halt Punkte gegen vermeintlich kleine Vereine doch sehr aber häufig
haben auch nicht viel Rückstand auf die ersten Plätze. Insofern, wenn
6 Punkte auf dem direkten Aufstiegsplatz.
Ja, aber sowas kann in der zweiten Liga wirklich extrem schnell gehen. Wir haben 12 Spieltage, da ist natürlich noch überhaupt nichts entschieden nach vorne. Also ja, gut, ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Mannschaft seinen Fußball noch mehr versteht und man sich auch darauf einstellt, dass natürlich die Gegner, der 1. FC Nürnberg hat es in Hamburg ja auch so gemacht, dass er sein System ein bisschen verändert hat, weil man weiß, wenn ich tief stehe oder sowas und auf Umschaltspieler hoffe, das liegt dem Hamburger SV nicht so. Wenn man sich daran auch gewöhnt als HSV, dass die Gegner eben teilweise nicht mitspielen wollen, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie natürlich in den nächsten Spielen dann auch eine bessere Punktausbeute haben. Denn sie sind ja nie schlechter in diesen Partien.
Gut, aber ist Tim Walter schon, was die Ergebnisse angeht, auch schon so ein Tick angezählt? Oder sagt ihr alle, nee, der ist bombenfest im Sattel, weil eben die Art und Weise, wie sie spielen, ja zum Teil dann doch begeistert?
Also ich glaube, beim Traditionsverein wie im Hamburger SV wird es nie einen Trainer geben, der bombenfest im Sattel ist, gerade wenn die Ergebnisse dann irgendwann ausbleiben. Und der HSV muss genauso wie Schalke aufsteigen in dem Jahr oder wie Werder Bremen. Und wenn sie das nicht schaffen und der Abstand größer wird, wird auch er sicherlich als Trainer, als Verantwortlicher kritisiert werden. Aber ich glaube, im Moment sieht man ja auch, was er bewegt. Sie sind auch weitergekommen im Pokal, was für den Hamburger SV auch heutzutage sind diese 500.000 auch extremst wichtig. Früher war das Peanuts, jetzt ist es vielleicht dann nochmal ein Spieler im Winter. Also ich glaube, wie gesagt, im Offensiven ist der Weg richtig, im Defensiven müssen sie nachbessern. Vielleicht dann auch mal, Markus Anfang war ja auch ein bisschen ähnlich. Letztes Jahr, der hat auch immer sehr offensiv gespielt und hat dann gemerkt, weil auch die Mannschaft gesagt, ein bisschen defensiver stehen bei Darmstadt damals. Und dann ging es auch. Vielleicht müssen sie so einen Tick vielleicht ein bisschen defensiver stehen zukünftig.
Wir gucken mal eine Szene aus eurem Pokalspiel rein. Auch da war der HSV vorne und dann gab es am Ende doch dieses 1:1. Auch da hat man wieder Schwächen offenbart. Welche sieht man da als gegnerischer Trainer?
Ich glaube, das ist nicht eine typische Szene für den HSV, weil sie da mal tief verteidigen. Was man sieht, dass wir in die Verlagerung kommen, das schafft man schon gegen den HSV öfter. Dann haben wir den Platz und spielen wir es gut aus, haben dann eine 3-gegen-2-Situation am Flügel hergestellt, ja, was war auch immer, was unser Ziel ist. Die Flanke ist gut getimt, der Rückraum ist gut besetzt, dass der Ball natürlich genauso kommt und so abgenommen wird. Das ist jetzt nicht HSV-typisch oder Nürnberg-typisch, das ist einfach eine gute Situation, gut gemacht. Es gab andere Situationen, wo wir sie eher so gekriegt haben, wie wir es uns vorgenommen haben. Das war einfach jetzt eine gute Situation.
Aber auch wieder relativ schlecht verteidigt. 2 Stürmer gegen 4 Abwehrspieler. Und da kann er reinmachen.
Aber wenn er so trifft, auch schwer zu verteidigen.
Ja. Also, Bobby, aber wenn man ein bisschen enger an den Mann rangeht und ich sag mal.
Aber auch das ist ja das ist auch ein Symptom von einer Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, die auch hoch attackiert, dass sie nicht so oft gewohnt ist, im eigenen Strafraum zu verteidigen. Es gibt Mannschaften wie zum Beispiel Darmstadt, die sind es halt einfach gewohnt, aktuell tiefer zu verteidigen, viel im eigenen Strafraum zu verteidigen. Die haben da viel mehr Erfahrung mit und fühlen sich da auch wohler. Und die Verteidiger vom HSV, also gerade jetzt Sebastian Schonlau, der hat in den letzten Jahren in Paderborn gespielt, immer hoch attackiert, immer hoch verteidigt unter Steffen Baumgart. Ja. Jonas David, auch ein Gewinner von Tim Walter, auch ein Spieler, der sich wohl, wenn er hoch verteidigen kann, wenn er Tiefe zu verteidigen hat, wenn er nach vorn verteidigen kann. Und dann musst du natürlich ab und zu auch im Strafraum verteidigen. Auch das ist, haben wir auch in Nürnberg gemerkt, dass es Spieler gibt, die sich wohler fühlen, höher zu verteidigen und tiefer zu verteidigen. Und da muss man eine gute Balance finden. Und ich glaube aber schon, dass der HSV das hinbekommen wird, weil sie sehr viele gute Spieler haben, weil sie mit Tim Walter einen Trainer haben, der genau weiß, was da auf dem Platz vor sich geht und der dann auch die richtigen Stellschrauben finden wird.
Also ich höre hier eine Menge Optimismus, aber irgendwie, also ich finde, dass der HSV ja, auch was die Tabellensituation geht, momentan sich nicht zurücklehnen kann und sagt, das wird schon alles. Also dafür ist, finde ich, die Konkurrenz aus Hamburg mit St. Pauli und auch mit so Überraschungsmannschaften wie Regensburg, wie auch momentan eben Paderborn oder auch Darmstadt eigentlich zu stark. Also nochmal, die wollen ja auch aufsteigen. Also zumindest erwarten das die Fans nach 3, 4. Plätzen, muss da schon ein bisschen mehr kommen.
Ja, aber es sind ja im Prinzip nur diese Kleinigkeiten, was Robert gerade angesprochen hat. Diese Liebe zum Verteidigen, diese Liebe, einem Gegner ein Tor nicht zu ermöglichen.
Die sollte ja jeder haben
eigentlich. Ja, als Verteidiger sollte man die eh im Blut haben ein bisschen, denke ich mal. Und da an Gegenspieler richtig ranzurücken, auch dem Gegner oder vielleicht mir selber mal wehtun zu lassen und dem Gegner mal wehzutun. Das sind da so ein paar Grundtugenden, die Darmstadt jetzt zum Beispiel mit einer sehr guten defensiven Struktur verinnerlicht hat. Markus Anfang hat es in der Rückrunde sehr gut eingeführt, war damit brutal erfolgreich. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit, wo der Tim vielleicht einen Ansatz finden muss, wie er das in die Köpfe und ins Umsetzen bei den Jungs reinkriegt. Und dann das Offensivspiel weiter mit dem Risiko nach vorn, mit den vielen Positionswechseln, mit dem Besetzen der Flügel, mit dem Tempo weiter fortführen. Und dann werden auch die Ergebnisse kommen, bin ich überzeugt davon.
Was man, glaube ich, noch dazu fügen muss, neben den ganzen taktischen Dingen und der Spielerqualität, ist natürlich, dass der HSV ist immer gejagter in der Liga. Egal welche Tabellenplatz sie haben. Für jede Mannschaft ist es was Besonderes zu spielen. Wir haben es auch gemerkt, in Hamburg zu spielen, im Volksparkstadion, ist was Besonderes. Jeder will da was mitnehmen. Jeder zerreißt sich auch bis zur letzten Minute. Und mit dieser Situation muss man umgehen. Der HSV hat trotzdem eine junge Mannschaft. Ja, obwohl sie Qualität haben, ist es immer noch eine junge Mannschaft im Vergleich zur Liga. Und die Spieler müssen einfach dann auch da die Erfahrung sammeln. Ja, jetzt spreche ich hier wie ein alter Sack, obwohl ich selber jung bin und auch eine junge Mannschaft trainiere. Aber das macht vielleicht einfach das Fernsehen.
Ja gut, man darf ja alles sagen. Hamburg hat keinen einzigen Spieler, der über 30 Jahre alt ist im Kader. Ich glaube, der Ersatztorhüter ist noch über 30, hat noch keine Einsatzzeit bekommen. Alle Spieler sind unter 30 Jahre.
Aber bleibt das Umfeld 25, 28. So ruhig? Nun gab es ja heute wieder so eine, oder die letzten Tage auch so eine kleine Randnotiz, dass eben der Investor oder eben einer der Gönner mit Michael Kühne, der viele Millionen reingesteckt hat, viele Anteile auch beim HSV dafür bekommen hat, jetzt verkauft er die und sagt selber, Mensch, ich habe mich da verrannt. Das sind ja so typische Hamburger Geschichten in einer großen Medienlandschaft, die eben auch für Unruhe sorgen können. Inwieweit bleibt das Umfeld und auch die Fans in Hamburg durchaus auch noch Ruhe und sagen, wir geben dem Club, dem Trainer und auch der Mannschaft weiter Zeit?
Also der Verkauf der Anteile hat jetzt mit dem HSV direkt nichts zu tun. Das ist eher so ein Geschäftsgebaren, dass man eben seine Prozente dann auch verkauft. Er will ja, glaube ich, alles irgendwann verkaufen. Direkt mit dem HSV hat es nichts zu tun.
Aber er hat gesagt, das war ein Fehler. Also
ja, gut, er hat viel gesagt in den letzten Jahren und hat oft für Unruhe gesorgt beim HSV. In den letzten Jahren hat er sich ein bisschen zurückgenommen. Also mein Eindruck war, wenn ich bei Auswärtsspielen bin, benutze ich gerne mal die S-Bahn und laufe dann tatsächlich mit den Fans zum Stadion. Und als der SFC Nürnberg dort gespielt hat, habe ich das auch so gemacht. Also mein Eindruck ist, dass die Fans die Mannschaft hier schon annehmen. Und das ist beim Traditionsverein ja schon mal extremst wichtig, dass da so eine Symbiose zwischen Mannschaft und Fans entsteht. Und dass die gerne ins Stadion kommen, auch wieder Lust auf den HSV haben. Natürlich, wenn die Ergebnisse irgendwann nicht kommen und der Abstand größer wird, dann wird das auch hinfällig sein. Aber im Moment habe ich schon das Gefühl, gerade auch noch durch den Pokalsieg in Nürnberg, das hat auch wieder ein bisschen zusätzlichen Push gegeben.
Und bringt halt auch 3 €. Ne?
Auf jeden Fall. Also, dass die HSV-Fans schon hinter der Mannschaft gerade stehen. Natürlich nervt sie das, dass die vielen Unentschieden, aber umgekehrt, sie haben 10-mal nicht verloren. Das ist eine Stabilität auf deren Grundlage. Der SFC Nürnberg ist ja ähnlich, auch nur einmal verloren bisher. Da kannst du natürlich auch aufbauen. Also deswegen würde ich den HSV wirklich von allen Traditionsmannschaften, Werder Bremen und Schalke inklusive, würde ich die besten Chancen ausrechnen, dass die hier eine Aufholjagd starten in den nächsten Wochen.
Oh, das ist aber eine steile These. Da werden wir später noch drüber reden, weil auch ja der FC Schalke noch ein großes Thema sein wird. Im Pokal sind sie weiter, spielen jetzt in Köln. Da wird Steffen Baumgart dann zumindest auf den einen oder anderen bekannten Ex-Spieler treffen. Gehen Sie da mit, dass von den drei großen Namen, also von den ganz großen, wo viele halt sagen, die zwei Bundesliga-Absteiger mit Schalke, mit Werder und eben dem HSV, der es seit 3 Jahren versucht, haben die Hamburger die besten Karten, nächstes Jahr wieder in der Bundesliga zu spielen?
Ist für mich jetzt noch zu schwer zu sagen. Also da würde ich gerne noch noch länger warten, um mich da festzulegen. Wir haben auch noch nicht gegen Schalke und gegen Werder gespielt. Ja? Deswegen ist immer noch was anderes, wenn man direkt gegen den Gegner gespielt hat. Wir haben jetzt gegen Hamburg gespielt, können Sie gut einschätzen. Aber wenn wir gegen alle gespielt haben, glaube ich, dann kann ich ruhiger sagen, wie ich denke, wer am Ende wo landen wird.
So spricht natürlich jemand, der momentan in der zweiten Liga selber arbeitet, bei Dirk Schuster. Der kann ein bisschen offener reden. 36 Spiele gab es insgesamt. Jeder hat 12 Partien bestritten. Was ist so Ihr Fazit?
Ich glaube, dass sich Schalke ein bisschen gefangen hat. Und ich glaube, dass Schalke auch von der individuellen Qualität sehr hoch anzusiedeln ist. Ich glaube sogar noch ein bisschen über dem HSV. Weil sie einen Turnaround hingekriegt haben, glaube ich, innerhalb der Mannschaft. Sie haben Mentalität dazu geholt in die Truppe. Mit Paulsson in Darmstadt, auch mit Latza. Richtig gute Mentalitätsspieler, die auch als Führungspersönlichkeit vorneweg gingen. Und ich glaube, das war so ein bisschen bei Schalke auch die Krux des letzten Jahres. Man hatte die immer so hingestellt in der Bundesliga als Söldner, die keine Ehre hätten und die einfach die Spiele so ein bisschen abschenken. Und Hauptsache, ich komme aus der Nummer gut raus. Ich glaube, das ist mit den Verpflichtungen, auch mit der Rotte vorne, sehr viel Sachverstand gelöst worden. Und ich denke, dass da in der Hierarchie, in der Mannschaft, dass sich da einiges in der Kabine getan hat. Weil ich denke, die Kabine spielt eine ganz große Rolle auch bei Schalke 04. Und da schätze ich sie einen Schritt weiter vorne als die anderen Vereine.
Gut, und bei Werder Bremen, glaube ich, da gibt es tatsächlich berechtigte Zweifel. Haben jetzt 1-1 immerhin gegen den Tabellenführer gespielt, gegen St. Pauli. Trotzdem, das ist tabellarisch ja auch momentan die Mannschaft, die die größten Nöte hat von diesen drei schon erwähnten Mannschaften. Wir reden gleich unter anderem über seinen Verein, über den ersten FC Nürnberg. Er selber ist ja auch ein Trainer, der seit gut einem Jahr dort wirklich arbeitet und auch schon einen Stahlbad miterlebt hat. Auch darüber werden wir reden. Dann reden wir über die Ex-Clubs von Dirk Schuster, über Darmstadt, die momentan viele begeistern. Und auch in Aue, wo er ja noch in diesem Jahr Trainer war, hat sich heute was getan. Und wir gucken auf Bilder und reden über den FC Schalke, gerade schon angedeutet. Wohin geht der Weg? Eigentlich dachte man, jetzt ist die Euphorie da. Pokalniederlage bei 1860 München, am Wochenende dann verloren gegen Heidenheim. Und schon werden wieder leichte Zweifel auch bei den Fans Realität. Das alles gleich im Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga. Und ein Sieger sein, das geht in dieser Sendung ganz einfach, wenn Sie jetzt mitmachen. Viel Glück!
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Also war mit Robert Klaus, dem Trainer des 1. FC Nürnberg, und mit Martin Funk. Und wir reden jetzt über den 1. FC Nürnberg, später dann auch noch über Schalke, über Darmstadt. Aber fangen wir an mit dem Club, der 5 Monate lang in einem Punktspiel ungeschlagen war bis zu diesem Wochenende. Dann haben sie 0-2 verloren gegen Darmstadt. Und trotzdem in Nürnberg regt sich bei den Fans 2,5 Jahre nach dem Abstieg so leichte Aufstiegshoffnung.
Jubel, Trubel, Heiterkeit in Nürnberg. Nach einer zähen Vorsaison ist man mittendrin im Aufstiegsrennen der zweiten Liga.
Der Mannschaft kommt es auf jeden Fall zugute, dass es seit längerem zusammen ist.
Die Mannschaft ist zu einer Einheit zusammengewachsen und das bringt, glaube ich, den sportlichen Erfolg bei uns.
Richtig geile Spieler, richtig geile Typen. Bester Verein, beste Mannschaft.
Ein bisschen komplexer ist das Erfolgsmodell Nürnberg dann doch. Der gute Saisonstart, die gute Platzierung, kein Zufall.
Also es ist ja nicht nur die Saison, es ist ja schon auch ein ganzer Zeitraum aus der letzten Saison, wo wir den Turnaround hinbekommen haben.
Und der Trainer ist dabei, die Schlüsselfigur Robert Klaus, ein Mann mit einem Plan, beliebt bei den Fans und im Team.
Ja, wenn wir natürlich 3 Punkte holen, dann ist er sehr cool drauf, aber er kann natürlich auch einen nach der Niederlage auch mal in den Arm nehmen und hat dann ein richtiges Feingefühl und ist einfach ein super Typ.
Ein super Typ, der bei seinem Team nichts erzwingt, sondern die einzelnen Teile zu einem fertigen Bild zusammenfügt.
Er hat ein System mit uns gefunden, das uns steht und das zu uns passt, dass jedem Spieler gut zu Gesicht steht und deswegen ist es auch sein Verdienst zum großen Teil.
Und in diesem System sind Gegentore nicht eingeplant. 9-mal musste Keeper Martenia erst hinter sich greifen. Kein Team steht hinten so stabil. Fränkisch, praktisch, gut. Und so stehen trotz durchschnittlicher Offensive schon 21 Punkte zu Buche. Eine Bilanz, die es so nur 2-mal gab. Vor dem Aufstieg 2001 und dem letzten Meistertitel in Franken 1968. Während die Defensive also auf Aufstiegskurs ist, muss die Offensive hier noch nachziehen. 16 Treffer sind in der Liga gerade einmal Durchschnitt. Nur beim 4-0 gegen Heidenheim siegte man deutlich. Und dann schlägt jetzt auch noch das Verletzungspech zu. Die Leistungsträger Sörensen und Kraus fehlen nun verletzt. Sie zu ersetzen, eine schwierige Aufgabe.
Jetzt haben wir uns den Saisonstart so verdient, aber wir sind jetzt noch nicht am Ende. Wir wollen natürlich noch eine Entwicklung gehen und dann mal schauen, wo die Reise hingeht.
Die Reise geht im Pokal auf jeden Fall nicht weiter. Die Niederlage gegen Hamburg schmerzt und der von Sportvorstand Dieter Hecking ausgerufene Charaktertest gegen Darmstadt ging ebenfalls verloren. Zuvor ungeschlagen, jetzt gleich zweimal Verlierer. So positiv der Saisonstart auch war, es wird gerade ernst in Nürnberg. Wie nachhaltig ist der Nürnberger Erfolg und wo geht's jetzt lang, Herr Klaus?
Fragen wir doch mal nach beim Trainer. Also was ist das wahre Gesicht? Wohin geht's in Frankenland in dieser Saison?
Ich glaube, dass wir schon relativ viel von unserem wahren Gesicht gezeigt haben. Der Beitrag hat es ja ganz gut zusammengefasst. Nach vorne durchschnittlich, nach hinten sehr gut, ergibt in Summe gut. Und da stehen wir im Moment auf Platz 5. Die Punktausbeute ist gut. Da bin ich mit zufrieden. Tabellenplatz ist jetzt nicht so entscheidend. Da wollen wir am Ende unser Saisonziel erreichen. Wir haben noch Schritte zu gehen. Gerade im Bereich Torchancen erspielen, einfache Torchancen herausspielen. Gerade aus Kontersituationen sind wir noch nicht ganz so gefährlich. Da fehlt uns Tiefe, da fehlt uns Tempo, um hinter die Kette zu kommen. Wir verteidigen in verschiedenen Höhen schon gut. Das ist okay. Aber auch bei den individuellen Leistungen der Spieler haben wir noch Luft nach oben. Und deswegen, glaube ich, können wir auf dem, was wir jetzt erreicht haben, aufbauen. Aber da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber es ist eine stabile Basis. So wie auch viele das sehen von außen, so finden wir das auch intern. Auch die Mannschaft arbeitet gut zusammen mit uns als Trainerstab. Sie macht es uns einfach, weil sie viele Dinge von dem umsetzt, was wir mit ihnen besprechen. Sie gibt uns gutes Feedback, die Mannschaft. Und deswegen kann man da, glaube ich, auch immer viele Dinge mit der Mannschaft machen.
Und trotzdem, Sie haben es ja eingangs auch erwähnt, Platz 5 aktuell, ein Pünktchen nur hinter dem Relegationsplatz. Sie sagen, wenn wir da am Ende sind, ist alles gut gelaufen. Ist das der richtige Ansatz, Dirk Schuster, dass man so einen Verein, der nur wirklich auch eine riesige Vergangenheit hat, immer so ein bisschen quasi drosselt in der Euphorie?
Ja, es kann auf jeden Fall erstmal nicht schaden, finde ich. Ich denke, der Saisonstart war absolut top für Nürnberg. Wenn man so betrachtet, was auch im letzten Jahr dann noch der Fall war mit einem holprigen Saisonbeginn, wo dann auch Dieter Hecking mit Robert zusammen Ruhe bewahrt hat, weiter ihren Kram gemacht haben, sage ich mal, ihren Fußball gespielt haben, dann auch die Leistung gebracht haben, die Punkte kamen. Und das macht sich auch jetzt ein bisschen bemerkbar. Die Mannschaft weiß, was der Trainer will. Der Trainer weiß, was er von der Mannschaft kriegt. Sie haben sich auch sehr geschickt verstärkt in der Sommerpause, sodass sie defensiv auch sehr schwer zu bezwingen sind. Es ist brutal schwierig, gegen die Nürnberger Chancen zu kreieren, Torchancen zu bekommen. Jetzt beim Spiel in Darmstadt trotz der Niederlage auch gut angefangen. In Darmstadt, erste Schuss vom Gegner, saß direkt, war ein bisschen unglücklich, hatten dann trotzdem aber auch noch die Chancen zum Ausgleich oder vielleicht auch noch dann später in Führung zu gehen. Insgesamt sehe ich die Entwicklung vom ersten FC Nürnberg sehr positiv. Die Fans sind schon wieder ein bisschen weiter, die sind schon wieder euphorisch, beste Leute und alles drum und dran. Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man Realitätssinn beweist, immer auf dem Boden bleibt und dann auch eine gewisse Demut an den Tag legt, wo man herkommt, was man möchte. Und ich glaube, da ist man auf einem richtig guten Weg.
Da muss man sagen, Martin, du begleitest den Verein auch schon seit vielen, vielen Jahren. Was ist so aus deiner Sicht eben tatsächlich die Zukunftsprognose? Ist Nürnberg ein guter Zweitligist, aber noch nicht reif? Man hat ein paar Kilometer weiter in Fürth, ist letztes Jahr erlebt. Große Euphorie, man steigt auf. Okay, jetzt sieht es nicht gut aus. Aber was wäre das Beste eigentlich für Nürnberg? In der zweiten Liga tatsächlich sicher bleiben oder am Ende mitträumen?
Ich glaube, das Beste für Nürnberg und für den Club ist erstmal, dass es den Zusammenhalt wieder gibt zwischen Verein, Mannschaft und Fans. Und der hat in den letzten 3 Jahren wahnsinnig gelitten. Es war eine grausame Bundesliga-Saison. Alle haben sich darauf gefreut, auf diese Bundesliga-Saison. Und man hat dann die schlechteste Punktausbeute der Vereinsgeschichte gehabt.
Auch nur ein Jahr, ne?
Also ja, es ging ein Jahr, einmal hoch und wieder dann runter. Abstieg, dann ein Jahr, wo man auch wirklich sagen kann, wo man eigentlich faktisch abgestiegen ist in die dritte Liga, wo man nur mit viel, viel Glück drin geblieben ist. Also auch eine Horrorsaison.
Relegation, ne? Das
war genau, gegen Ingolstadt, ja. 96. Minute, Fabian Schleusner. Und dann die letzte Saison war jetzt auch keine über 2 Drittel, wo man richtig Spaß hatte. Also hinten raus gab es dann Konstanz, viele Punkte, aber auch nicht irgendwie den Hurra-Fußball. Und wenn man jetzt gesehen hat, dieses Heimspiel gegen Heidenheim, was das bei den Fans ausgelöst hat, an Freude einfach mal wieder so geniale Tore zu sehen. Und auch die Pokalniederlage gegen Hamburg. Also das, was der Club, auch der HSV, dann in der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung gezeigt hat, das ist Fußball, den man sehen möchte in Nürnberg. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Dass die Fans natürlich wollen, dass der 1. FC Nürnberg wieder in der Bundesliga spielt, ist absolut klar. Nur der Unterschied zwischen Fans von Schalke und HSV ist, dass der Realitätssinn aufgrund dieser schrecklichen Spielzeiten viel größer ist und viel greifbarer ist, dass die auch wissen, alles klar, das ist ein langer Weg wieder, damit man wieder in die Bundesliga aufsteigt und dann auch stabil sein kann. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass die Fans da auch zurückhaltender sind, selbst wenn es beim 1. FC Nürnberg jetzt mal 2-3 Niederlagen geben würde. Aber das, was gerade im Beitrag auch kam, dass das jetzt irgendwie ein großer Rückschlag war, die Pokalniederlage ist eigentlich keine Niederlage, weil es ja unentschieden stand nach 120 Minuten.
Okay, so kann man es auch sehen.
Statistisch gesehen war das jetzt auch keine Niederlage. Und ich finde, Darmstadt muss man auch explizit ein bisschen ausklammern. Denn wenn man wirklich nur 2 Tage frei hat, dann kann eine Mannschaft auch nicht so regenerieren gegen eine so laufstarke Mannschaft, wie die Lilien hier haben. Und das ist auch nochmal vielleicht gesondert zu sehen. Also für mich ist Bremen schon mal so ein Spiel, eine Standortbestimmung auch für den Club. Jetzt hat man wieder eine komplette Trainingswoche, wo man wirklich sehen kann, in der Spitze, wie weit ist man schon.
Ja, und tatsächlich Freitagabend dann das Spiel gegen Werder Bremen. Aber wir haben es im Beitrag auch schon gesehen, eben 2 Verletzte mit Kraus und mit Sørensen. Auch wenn wir da die Bilder nochmal sehen, das sah gar nicht gut aus. Wie lange ist die Prognose für beide, dass sie fehlen?
Ja, der Tom Kraus hat eine Gehirnerschütterung. Da gibt es dieses Concussion-Protokoll, was er jetzt durchläuft gerade. Er ist gerade in verschiedenen Phasen.
Wie heißt das nochmal?
Concussion-Protokoll.
Guck mal, wieder was.
Habe ich mir auch sagen lassen vom Doc.
Ja. Aber sehr wissend vorgetragen.
Ja, natürlich, genau. Deswegen ist er jetzt gerade dabei. Ist im individuellen Training, im Lauftraining, wird überwacht, immer vom Arzt kontrolliert. Hat er noch Symptome? Ist er symptomfrei? Dann darf er die nächste Stufe, hat nochmal Untersuchungen bei speziellen Ärzten. Das gehört alles zu diesem Protokoll dazu. Und dann wird er irgendwann fürs Training freigegeben. Für Freitag sehe ich da noch nicht, dass wir ihn da einsetzen können. Das wird sehr eng. Das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann. Esker Sørensen hat eine Jochbeinfraktur, die wurde erfolgreich operiert, hat eine kleine Platte drin, bekommt morgen eine Spezialmaske an.
Ja, wir sehen auch die Szene nochmal.
Ja.
Das war keine Absicht, aber eben natürlich mit bitteren Folgen.
Ja, dann haben wir dann kurz vor der Halbzeit, in der Halbzeitpause mussten wir dann reagieren und den Wechsel vornehmen. Ja, wie gesagt, morgen kommt die Spezialmaske dann dran und wenn er sich damit wohlfühlt, die Schwellung weg ist, dann, ich sehe es jetzt gerade nochmal, das ist schon heftig, entscheidet er selber, ob er spielen kann.
Also da gibt es aber eine kleine Chance für Freitag?
Da gibt es eine kleine Chance.
Okay.
Das sind schon 2 Schlüsselspieler für euch, finde ich.
Ja, also definitiv.
Kraus hat eine super Entwicklung gemacht. Den wollten wir damals auch nach Aue holen. Wenn du mit Sicherheit weißt, das saß bei uns am Tisch. Und wir hatten schon indirekt eine Zusage. Aber dass er sich dann für seinen alten Trainer entscheidet, ist auch irgendwo normal und auch ganz menschlich. Und da gibt es ja keine Nachwehen. Und auch Sørensen hinten drin. Auch eine super Bank. Riesenkopfballspieler. Also ich glaube, wäre ganz gut, wenn beide so schnell wie möglich wieder mitspielen können.
Wir reden auch über den Trainer, der wirklich auch schon für viele Wellen gesorgt hat in Nürnberg. Mit viel Euphorie. Letztes Jahr Platz 11, dieses Jahr aktuell Platz 5. Und wir haben mal bei den Fans nachgefragt, was denken sie über Robert Klaus, der ja aus Leipzig kam. Und zwar vor knapp 1,5 Jahren.
Der Nagelsmann Frankens, würde ich mal sagen.
Am Anfang, wo er nach Nürnberg kam, haben viele Leute alles skeptisch gesehen. Aber jetzt und hat da viele Leute, wo hinter ihm stehen, und vor allen Dingen, er baut viele junge Leute ein. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ich denke mal, der kommt auch gut an die Spieler ran. Sieht man ja auch an der Stimmung. Ja, ich denke mal, es sieht ganz gut aus.
Man hat fast ein bisschen Angst, dass es vielleicht bald endet, weil er vielleicht den nächsten Schritt machen könnte oder abgeworben wird. Man hofft eigentlich, dass es noch ein bisschen weitergeht, weil sich die Mannschaft ganz gut entwickelt hat.
Geile Sau.
Bester Mann. Einfach bester Mann.
Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber tatsächlich, also viele Komplimente hört man ja gern.
Ja, so ist Fußball. Ne? Vor einem Jahr hätten wir hier gesessen und da hätten wir genau andere Töne gehört, nachdem wir ein paar Mal verloren haben. Also das ist schön, dass man Bestätigung hat, aber das ist ja viel mehr Bestätigung für die Arbeit von uns als Verein, als Mannschaft, in Zusammenarbeit, dass die Fans auch wieder zufrieden sind. Dafür machen wir das Ganze ja. Und wie gesagt, das dreht sich auch wieder relativ schnell im Fußball. Ich kann das ganz gut einordnen. Und vor einem Jahr war sehr viel Skepsis noch da, was auch normal ist nach der Saison. Und dann kommt ein junger Trainer und der verändert viele Dinge und vielleicht spielen noch andere Spieler auf einmal eine Rolle. Spieler, die vorher gespielt haben, spielen nicht mehr. Das ist völlig normal, dass ich das finden muss und dass da einfach auch erstmal man sich gegenseitig aneinander gewöhnen muss, glaube ich, ist normal.
Na gut, aber das klingt jetzt sehr bescheiden. Ich meine, das ist Ihre erste große Station, ne? Aus Leipzig dann gekommen, da natürlich mit dem Topmann, mit Julian Nagelsmann zusammengearbeitet auch. Ist das so eine Art Trainervorbild eigentlich?
Erstmal ist Julian ja jünger als ich.
Ja, gut.
Ja, aber nein, ich habe natürlich viel von ihm mitgenommen. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Ich durfte ja ein Jahr lang unter Ralf Rangnick als Co-Trainer arbeiten. Und da habe ich extrem viel gelernt. Wie funktioniert Fußball? Was ist wichtig im Fußballgeschäft? Wie arbeitet man mit einer Mannschaft, mit einem kompletten Staff auch zusammen? Habe dann bei Julian auch nochmal richtig viel Einblicke bekommen in Detailarbeit im Training. Wie akribisch bereitet man eine Mannschaft auf einen Gegner vor? Wie wertet man Dinge aus? Und da habe ich extrem viel mitgenommen. Das waren super für mich. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht und sicherlich sind auch Elemente von Julian noch in meiner Art von Fußball zu sehen, aber trotzdem glaube ich, dass jeder Trainer natürlich seine eigene Identität auch finden muss und ich hatte viel Zeit auch zu lernen und ja, mir Gedanken zu machen und habe auch jetzt in Nürnberg viele Dinge verändert und angepasst. Also ich mache nicht mehr das Gleiche, was ich gemacht habe wie vor einem Vierteljahr, wo ich gekommen bin, weil halt Dinge einfach angepasst werden müssen an die Mannschaft. Ob das Grundordnung ist, ob das Trainingsinhalte sind, ob das Ansprachen sind. Das ist einfach ein Lernprozess, so wie die Mannschaft sich entwickelt, musst du dich als Trainer auch permanent entwickeln.
Ja, das ist ja klar. Und man hat ja mit Dieter Hecking nun auch einen, der sie ja auch geholt hat. Beide sind zwar mehr oder weniger zeitgleich gekommen, erst Dieter Hecking. Und da hat er gesagt, Mensch, den jungen Mann will ich holen aus Leipzig. Das war ja auch ein kleines Risiko, weil eben noch ohne die ganz große Reputation. Ist er Förderer, ist er sehr kritischer Begleiter? Wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Weil Dieter Hecking ja nur auch ein höchst erfolgreicher Trainer selber war.
Ja, das trifft schon ganz gut. Er fördert uns, nicht nur mich, sondern auch den ganzen Trainerstab, auch die Spieler und die Mannschaft, weil er natürlich erstens die Erfahrung hat als Trainer, zweitens auch das Nürnberger Umfeld sehr gut kennt. Er hat hier einfach einen sehr guten Ruf, weil er als Trainer hier hervorragende Arbeit geleistet hat und das hilft ihm natürlich und dann im Umkehrschluss uns auch wieder, dass sein Wort Gewicht hat in der Stadt, auch bei Medienvertretern, bei Sponsoren, im Aufsichtsrat und deswegen können wir in Ruhe arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade dann in der Phase, wo wir uns letztes Jahr befunden haben. Und gleichzeitig ist er natürlich immer noch sehr nah dran am Zeitgeschehen des Fußballs, verfolgt extrem viele Spiele und hinterfragt auch mal kritisch. Und da können wir uns schon auch mal reiben. Das ist gut.
Ist das eine Wunschkonstellation, die man als Trainer hat? Eigentlich so einen erfahrenen Mann im Hintergrund, der so ein bisschen schützend auch die Hand drüber legt und natürlich auch, von dem man viel lernen kann. Wünscht man sich das, ein junger Trainer, erfahrener im Hintergrund?
Ja, definitiv. Also kann man ja nur davon profitieren und ist für beide Seiten natürlich auch eine Win-Win-Situation, das ist ganz klar. Aber wie Sie es gerade gesagt haben, die Hand ein bisschen drüber halten, auch immer die Ruhe bewahren, auch ein bisschen Zuspruch mal geben in schwierigen Situationen, Lösungsvorschläge mal anbieten. Sowas nimmt man als Trainer auch ganz gern von außen mal auf. Auch mal eine kritische Stimme, wenn man sagt, du, ich hätte es vielleicht in dem Zusammenhang anders gemacht oder warum hast du das gemacht, erklär es mir, dass man was für die Zukunft mitnehmen kann. Weil aus Fehlern sollte man ja lernen und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft dann treffen und in der Zukunft auch treffen. Und ich glaube, da kann so ein erfahrener Mann eine ganz große Rolle spielen.
Wir kommen gleich auf eine Szene, die Robert Klaus tatsächlich bundesweit bekannt gemacht hat. Aber noch ein Wort zu der Leipzig-Vergangenheit. Ich meine, ihr habt zusammen Champions League gespielt. Und ich habe im Vorfeld gehört, es gibt die Geschichte, dass Robert Klaus es geschafft hat, sich in der Champions League eine rote Karte abzuholen. Das muss man ja auch erstmal schaffen, wenn man noch nicht mal als Cheftrainer da an der Bank ist.
Ja, ich bin ja schon impulsiv an der Linie, wenn man mich jetzt so verfolgt. Ich hatte auch in der Jugend immer mal wieder das ein oder andere Problem mit den Schiedsrichtern, immer noch jetzt. Das ist so eine Baustelle, an der ich gerade arbeite oder immer noch weiter arbeite und nicht ganz abgestellt ist. Und ja, wir hatten mit Leipzig ein entscheidendes Spiel gegen Lissabon in der Gruppenphase. Wenn wir gewinnen, sind wir im Achtelfinale. Das war natürlich das große Ziel. Ja, und da war es auch meine Aufgabe als Co-Trainer, Julian zu schützen, dass ich mich dann mit den Schiedsrichtern oder den vierten Offiziellen angelegt habe, dass er dann einfach auch dann verschont blieb, weil er auch schon, glaube ich, zwei gelbe Karten hatte und bei der dritten gesperrt gewesen wäre in der Champions League. Und dann, ja, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und habe dann den Siegtreffer von Emil Forsberg direkt von der Eckfahne hinter der Bande erlebt. War trotzdem geil.
Ja, ich glaube tatsächlich ein bisschen zu hart verbal agiert. So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
Ja, es war auch ein sprachliches Kommunikationsproblem zwischen dem spanischen Schiedsrichter, mir in meinem Englisch und so. Das war jetzt nicht ganz so.
Stichwort sprachliches Kommunikationsproblem. Wir schreiben den Februar 2021. Eine Pressekonferenz, wo dieser Mann von der Bild-Zeitung Martin Funk damals eine Frage gestellt hat und dieser Mann darauf geantwortet hat. Und was dann passierte, das war schon sehr skurril. Hören wir noch mal rein in eine Szene, die Robert Klaus wirklich auf einmal, bums, in ganz Deutschland bekannt gemacht hat.
Lange Zeit war heute Ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht?
Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Weil ich habe den Matchplan erkannt. Mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner wollten wir umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt?
Ja, und die Frage ist auch, was wollte er uns damit sagen damals? Ich meine, die Reaktionen waren unglaublich. Fast jeder hat das auf das Handy bekommen. Alle haben sich gefragt, was ist denn das für ein Typ? Was erzählt er da im Nachhinein? Kann man drüber schmunzeln oder waren die Auswirkungen schon damals brutal?
Nee, erst müssen wir ja sagen, dass die Antwort ja abgeschnitten ist.
Wir zeigen gleich noch einen zweiten Teil, wo quasi die Übersetzung mit drauf ist. So möchte ich es mal sagen.
Ja,
Teil ist schon skurril.
Ja, das ist ja ein Teil der Antwort. Und das ist ja auch Teil des Problems, warum es medial so eine Wellen geschlagen hat. Wenn man die komplette Antwort gezeigt hätte,
aber bis zum Ende. Kurz, bleiben wir mal bei der. Wie waren die Tage danach? Weil eben der Großteil aller Fußballfans kannte ja nur diesen Teil.
Ja, die Tage danach waren stressig, weil halt einfach sehr viele Anfragen reinkamen und wir uns damit beschäftigen mussten. Deswegen würde ich es auch nicht nochmal so in der Form machen, weil es dann einfach mir danach ein, zwei Tage einfach nervlich Stress geraubt hat. Ich lese halt keine Medien, das ist schon mal gut, bin nicht in sozialen Medien vertreten, deswegen habe ich selber dann nicht mit Stress, sondern nur unser Pressesprecher.
Naja, aber das, also ich meine, das wird jeder mitbekommen haben. Also
ja klar, mir wurde es ja zugetragen vom Pressesprecher, alles, aber ich bin selber nicht vertreten in den sozialen Medien. Da findet ja die Diskussion in erster Linie statt. Und deswegen war das für mich jetzt nicht ganz so aufwühlend wie vielleicht für andere. Aber natürlich hat es mich Zeit gekostet, weil ich halt dann viele Dinge beantworten musste und auch dann erklären musste. Auch Nachrichten beantworten musste am Handy, ist klar, von Trainerkollegen.
Ich wollte gerade sagen, Kollegen. Da wird schon der eine oder andere mal geschrieben.
Deswegen würde ich es in der Form nicht nochmal machen. Was ich inhaltlich würde ich immer wieder so machen, würde es aber einleiten. Würde einfach sagen, Achtung, jetzt kommt mal ein Fußballfachbegriff oder Fußballfachbegriffe, Fußballtermini. Wer nicht will, hört nicht zu. Wer hindern will, kann gern zuhören. Weil jetzt erkläre ich mal ganz kurz den Matchplan für die, die es verstehen wollen. Ja? Und wer nicht, der muss halt nicht. Wir können auch gerne über Gras fressen und Mentalität und wir haben es nicht geschafft und Rennen, Beißen, Kratzen reden. Oder wir reden halt mal kurz über Fußball, weil die Frage ist ja fußballspezifisch gewesen, Matchplan.
Ja, wobei man auch sagen muss, und Dirk Schuster ist ja nun auch ein Trainer mit viel Erfahrung, spricht man tatsächlich aktuell so mit den Spielern? Weil also die Sprache klingt ja so, als wenn wir die Fußball-Leiden wären. Ich kannte viele der Begriffe bis heute nicht. Wir werden es ja gleich auflösen. Aber wie haben Sie es damals wahrgenommen?
Ich habe auch nur den ersten Teil mitbekommen, was du da gesagt hast. Und ich musste ehrlicherweise gestehen, ich muss auch das zweite Mal hinhören, um das vielleicht ein bisschen zu verarbeiten, zu verstehen, um da auch richtig mitzubekommen, was du eigentlich sagen wolltest, dann von der Übersicht erstmal vom System, welches du gespielt hast, in welches du übergegangen bist, was du personell mit Dove, dann mit Fachbegriffen machen wolltest, mit seinem Spitznamen noch. Ich wäre vielleicht ein bisschen konservativer rangegangen an die ganze Sache, aber ich will jetzt auch nicht zu nahe treten in irgendeiner Form, sondern ich glaube einfach, dass sich diese Art und Weise, wie man auch gewisse Dinge in der Öffentlichkeit als Fußballtrainer präsentiert, ein bisschen geändert hat. Ja, ich bin jetzt noch vom alten Schlag, habe im letzten Lehrgang vom Erich Rutemöller mitmachen dürfen und er hat uns viele Sachen so im Fußballjargon auch ein bisschen rübergebracht, ohne jetzt inhaltlich Fehler zu machen oder Dinge anders zu erklären. Aber ich denke, dass sich in vielen Dingen die Zeiten ein bisschen gewandelt haben, eben halt auch mit Fachbegriffen, die jetzt immer mehr vertreten sind, dann auch über sportwissenschaftliche, medizinische Dinge, über das Verantwortungsbewusstsein der Spieler. Wenn man das vergleicht zu meiner Zeit damals und wie die Spieler heute mit ihrer Gesundheit alleine oder mit ihrem Beruf umgehen, da liegen teilweise Welten dazwischen. Mhm. Aber das sind halt Dinge, die auch die Zeit mit sich bringt, wo man sich als Fußballlehrer, als Trainer auch anpassen muss. Und so gesehen fand ich das dann im Nachgang wieder ganz interessant, was er gesagt hat, wenn man das einigermaßen versucht hat zu verstehen.
Und tatsächlich, bei den Fans hat ja dieser Spruch mittlerweile fast Kult. Also das ist ja, wir haben uns da, ich war in Darmstadt auch bei dem Spiel am Freitag und habe mich da auch mit den Fans unterhalten und alle sagen, nee, das ist jetzt super. Also damals war viel Verwunderung da. Martin, du warst quasi der Mann, der diese Frage gestellt hatte nach dem Matchplan. Damals, was war so deine Reaktion? Wusstest du, oh, das kann auch verbal, zumindest kurzfristig mal ein echtes Eigentor werden?
Na, man muss die Vorgeschichte vielleicht auch kennen. Also in der Phase, in der Corona-Phase, wurden die Fragen vor der Pressekonferenz schriftlich eingereicht und dann auch vom Pressesprecher Christian Bönig vorgelesen. Mhm. Das war, glaube ich, mit die letzte Frage der Pressekonferenz. Ich glaube, dass Robert Klaus auch ein bisschen genervt war von den Fragen, die teilweise sich auch wiederholen, weil wir ja vor der Pressekonferenz die Fragen abgeben. Dann kommen teilweise die gleichen Fragen immer wieder. Und meine Frage war eigentlich eher in die Richtung, die war eher positiv gemeint, dass man bei Darmstadt tatsächlich gesehen hat, genau was der Club spielen wollte. Und die Antwort ging ja eher in die Richtung, glaube ich, wie der Club spielen wollte, aber es halt, er hat ja dann im zweiten Teil auch erklärt, warum es nicht funktioniert hat, also warum man das nicht so umsetzen konnte. Weil ich habe tatsächlich ich reflektiere mich auch selber danach, die Leute gefragt, Mensch, hätte ich das denn alles erkennen müssen? Habe ich keinen Fußballsachverstand? Und einige haben schon gesagt, so wie der Club spielen wollte, so wie es jetzt erklärt wurde dann auch vom Trainer, war es eigentlich gegen St. Pauli am Anfang eben nicht zu erklären, weil das kleine 1-1 bei einigen Spielern gefehlt hat, was der Trainer in der Pressekonferenz auch gesagt hat.
Tatsächlich, also ich oute mich jetzt als einer, der viele Begriffe da nicht kannte. Robert, lass uns mal einmal kurz aufstellen. Ich möchte 2, 3 Sachen wirklich verstehen. Und da geht es nur darum, wenn Sie einmal auf der rechten Seite auch dahin gehen. Ich gucke noch mal auf den Zettel. Also ein asymmetrischer Linksverteidiger. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Was macht der hier?
Wir haben ja erstmal so gegen den Ball gespielt und sind daraus im Ballbesitz einfach eine Dreierkette gekippt, indem wir die Spieler so angeordnet haben im 3-4-3. Das heißt, der Linksverteidiger ist gegen den Ball Linksverteidiger und mit Ball ist er links in der Dreierkette. Und
warum ist das asymmetrisch? Achso, das ist dann
asymmetrisch. Ja, weil der ist flacher als der, weil das ist ja eigentlich unser Rechtsverteidiger, Enrico Valentini, Tim Handwerker, das ist asymmetrisch. Ah. Gegen den Ball ist es symmetrisch, mit Ball asymmetrisch.
Guck mal, und dann, wenn wir schon bei der Dreierkette sind, das war die abkippende Dreierkette. Auch den Begriff kannte ich bis dahin noch nie. Was ist das?
Naja, wenn ein Spieler abkippt in die Dreierkette, hier aus einer Viererkette bilden wir eine Dreierkette, relativ simpel. Also da ist kein Hexenwerk dabei. Dirk auch mit seiner Mannschaft permanent, er nennt sie halt anders.
Aber benennt Dirk Schuster das tatsächlich auch so? Also sind das Begriffe, die tatsächlich in den letzten 10 Jahren einfach Mode geworden sind?
Ja, asymmetrisch ist auch ein Begriff, den wir verwenden, ganz, ganz klar. Restfeldverteidigung ist auch so ein Begriff, der neu aufgekommen war in den letzten Jahren, den mittlerweile auch jeder verwendet, Box-to-Box-Player, also alles super Sachen, die dazugekommen sind. Also es ist keine Raketenwissenschaft, wie du gerade gesagt hast, sondern ist ganz normal. Und wenn man dann das System, was er jetzt auch gerade sehr gut erklärt hat, von vornherein gesagt bekommt, also wir haben mit einer Viererkette hingespielt und verwandeln das in eine Dreierkette, der Linksverteidiger fällt und der Rechtsverteidiger schiebt nach vorne, so hätte ich es vielleicht gesagt, relativ einfach, damit es auch die Fußballspiel...
Was man dazu sagen muss, das wurde ja auch viel gefragt, redest du so mit den Spielern, die können das ja gar nicht verstehen, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Natürlich rede ich nicht so mit den Spielern, zu den Spielern sage ich, Tim Handwerker, im Spielaufbau bist du flacher, gehst in die Dreierkette, Walle, du schiebst im Ballbesitz hoch, Fabian Nürnberger, du gehst etwas breiter und spielst hier am Flügel.
Okay, da bin ich ja beruhigt, weil ich dachte schon, weil auch tatsächlich der, wie war das, der ballferne Zehner. Also gut, der Zehner spielt ja normalerweise hier irgendwo. Was ist ein ballferner Zehner? Der drückt sich vor dem Ballspiel oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ballnah und ballfern sind schon Begriffe, die,
ja, gut, das ist klar,
die alle verwenden. Und das heißt, wenn der Ball hier ist, dann ist das der ballnah und das der ballferne Zehner. So.
Ist völlig klar.
Wir können auch sagen, der Spieler auf der Ballseite und der Spieler weg vom Ball. Aber es ist halt länger. Es geht halt schneller, wenn ich halt kurze Begrifflichkeiten sage. Und deswegen, das sind auch Begriffe, die mittlerweile jeder Trainer benutzt. Ball nah, Ball fern, auf der Ballseite, weg von der Ballseite. Das sind relativ simple Begriffe. Mhm. Ja, und das ist keine Raketenwissenschaften. Ist die Frage, wie sage ich es dem Spieler? Es gibt Spieler, denen kann ich das genauso sagen. Und es gibt Spieler, die muss ich ganz simpel machen.
Ja.
Steh in der Mitte und schieß ein Tor.
Das würden wir jetzt verstehen. Das sind 2 Trainer, wir sind beide Journalisten. Du hast jetzt im Nachhinein alles verstanden?
Im Nachhinein habe ich mich tatsächlich reingearbeitet, weil ich es auch verstehen wollte.
Aber die Fans, also für die Fans wahrscheinlich bis heute ein bisschen schwierig.
Das Robert-Klaus-System natürlich dazukommt, was einige Trainer gerade früher nie gespielt haben, ist mit 2 Zehnern, dass er halt dieses Mittelfeld so verdichtet. Und deswegen gibt es halt den ballnahen und den ballfernen Zehner. Früher war der Zehner eigentlich quasi der Spielmacher und da gab es nur einen Zehner. Da musste man nicht unterscheiden zwischen den 2 Zehnern. In seinem System ist das natürlich wichtig, weil eben fast immer 2 Zehner auch spielen.
Und das ist so ein bisschen wie früher bei der Sendung mit der Maus, wo diese fremde Sprache kam und dann wurde das Ganze nochmal übersetzt. Sie haben ja selber bei der gleichen Pressekonferenz quasi ist da noch mal etwas einfacher erklärt. Und das klang dann so.
Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Und das müssen wir mit den Jungs morgen besprechen, warum diese Sachen nicht funktioniert haben. Und da liegt es nicht an taktischen Dingen, sondern es liegt an den Basics, die ich schon mal angesprochen habe. 2 Bälle gewinnen, direkte Duelle gewinnen, Sprints setzen, fleißig nacharbeiten, ersten Kontakt sauber machen, 10-Meter-Pass zum Mitspieler bringen, mich aktiv freilaufen. Das sind genau diese Dinge. Wenn man diese Dinge funktionieren, dann ist der Matchplan klar ersichtlich.
Ja, und dann war er für uns alle klar ersichtlich. Also das Learning aus dieser Zeit, aus diesen turbulenten Tagen ist?
Wenn man die normale sprachliche Bühne verlässt, sollte man es vorher ankündigen, damit es nicht so Wellen schlägt. Und wenn man Schnipsel ins Internet stellt, dann sollten man die komplette Antwort ins Internet stellen und nicht nur ausgewählte Teile, was aber leider so ist heutzutage. Damit muss ich leben und das habe ich daraus gelernt, ja, dass Aussagen einfach dann auch aus dem Zusammenhang genommen werden. Deswegen muss man da vorsichtig sein, was schade ist, weil ich finde, dass wir als Trainer auch durchaus mal auch anders reden können, auch mal ehrlicher sein sollten und nicht nur immer das gleiche, die gleichen Floskeln, wir sind nicht genug gelaufen, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und wir hatten keinen Zugriff. Ja, das sagt ja jeder. Da kann ich einen Landesliga-Trainer, einen Kreisliga-Trainer und den zu nahe treten wollen, dahin holen. Das brauche ich nicht erzählen. Also das wollen auch die Leute, glaube ich, nicht mehr komplett hören.
Aber aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn Sie mit Julian Nagelsmann zusammengearbeitet haben, redet der so?
Ja, klar. Ja, logisch. Auch Ralf Rangnick redet so. Also Trainer, die miteinander reden darüber. Also wir reden natürlich nicht und sagen, Mensch, wollen wir heute mal mit einem asymmetrischen Linksverteidiger aufbauen, sondern wir sagen halt einfach, ja, wollen wir heute mal asymmetrisch aufbauen, der Spieler XY spielt flacher als der. Ja klar, machen wir.
Tja, und so lernen wir viel dazu. Letzte Frage an Dirk Schuster. In den letzten Wochen habe ich 2-3 Mal den Begriff Schienenspieler gehört. Kannte ich so auch noch nicht. Das war doch früher mal der Außenstürmer, oder nicht?
Ja, der die Seite beackert.
Genau.
Hätte man gesagt, der hinten gut verteidigt und vorne die Flanken sauber schlägt. Also der Schienenspieler auf der Außenseite, der quasi vor und zurück marschiert.
Das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, viel diskutieren könnten. Der Strafraum ist ja jetzt auch nur noch die Box. Und es gibt wirklich, wie war das auch, die Pressinglinie 1 und sowas. Also man lernt viel dazu, wenn man genau zuhört und es ist dann dankenswerterweise auch noch so erklärt bekommt. Gleich gucken wir auf eine Mannschaft, die einst Dirk Schuster nicht nur verstanden hat, sondern mit ihm Richtung Bundesliga marschiert ist. Darmstadt 98, momentan wie im Rausch, klopft auch an, beim Aufstiegsrennen zumindest mitspielen und mitreden zu wollen. Gleich reden wir darüber, wir reden auch über Schalke und wir schauen auf die Geschehnisse in Aue, auch so ein Ex-Verein von Dirk Schuster. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und vorher haben Sie die Chance auf ganz viel Geld. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ein Anruf.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hat. Mittlerweile ist er ein Trainer, der sogar Richtung Bundesliga schauen darf. Was ist eigentlich das eigene Karriereziel? Also wenn man schon mit Nagelsmann und Rangnick zusammengearbeitet hat, ist dann Nürnberg tatsächlich das höchste der Gefühle oder geht da noch mehr?
Karriereziel ist Spaß haben als Trainer an der Linie, egal wo ich arbeite. Ich habe in der Jugend sehr viel Spaß gehabt. Ich habe als Co-Trainer extrem viel Spaß gehabt. Ich habe jetzt super viel Spaß. Also da gibt's auch keinen Sinn. Ich hatte nie das Ziel, Cheftrainer zu werden. Ich hatte nie das Ziel, Co-Trainer zu werden. Einfach arbeiten, Spaß haben, da wo ich gerade bin, wirklich.
Tja, und in Nürnberg läuft ja vieles gut. Und das Schöne ist, Nürnberg hat uns auch noch ein kleines Geschenk für eine tolle Aktion mitgebracht. Die Truck Scout 24 Shirt Charity. Ich hole unseren kleinen Truck hier mit auf den Tisch. Und das Schöne ist, der SFC Nürnberg hat als vierter Verein nach Schalke 04, nach Heidenheim und Ingolstadt uns auch ein Trikot mitgebracht. Signiert schon mit fast allen Unterschriften. Es fehlt noch der Trainer und der darf jetzt hier live unterschreiben, denn das Ganze wird dann versteigert. Und zwar für die Deutsche Sporthilfe, also das Ganze für eine gute Sache. Und dementsprechend hoffe ich, dass der Trainer sich einen würdigen Ort aussucht. Ich glaube, das ist der Einzige, der vorne unterschreiben darf, würde ich sagen. Also wenn so ein Erfolgstrainer dabei ist, dann nehmen wir den gerne mit. Und ich finde, wir machen das Trikot gleich noch wertvoller. Das ist wahrscheinlich das einzige Trikot weltweit, wo noch mal ein Trainer des Jahres unterschrieben hat vom 1. FC Nürnberg. Dirk Schuster darf auch noch mal unterschreiben, dann wird es noch wertvoller. Also einfach mitmachen unter der eingeblendeten Adresse und dann sind Sie auch bei der Truck Scout 24 Shirt Charity hoffentlich erfolgreich. Gucken wir dann mal auf die aktuelle Situation in der zweiten Liga und zwar tabellarisch gesehen. Blicken wir mal auf die Top 6 und dann werden wir feststellen, einige bekannte Namen, einige aber auch, die durchaus man nicht da oben erwartet hat. St. Pauli marschiert momentan mit 26 Punkten vor Jahn Regensburg, irre was die zeigen. Schalke Dritter, Paderborn Vierter, Nürnberg Fünfter und Darmstadt auf Platz 6. Und Darmstadt 98 schlecht gestartet, aber mittlerweile darf man auch am Böllenfalltor, unter anderem, weil man halt Nürnberg an diesem Wochenende geschlagen hat, richtig träumen. Wir gucken mal auf Details.
Nicht Bremen, nicht Schalke und auch nicht der HSV. Nein, Darmstadt 98 ist derzeit so etwas wie das Team der Stunde in Liga 2. Die Lilien holten aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte. Mit 27 Treffern stellt man zusammen mit Regensburg die zweitbeste Offensive der Liga. Mehr Treffer nach 12 Spieltagen gab es bei den Südhessen zuletzt vor über 30 Jahren.
Die Teamqualität ist bei uns sehr hoch ausgeprägt. Alle, die nicht dabei sind, tragen dazu bei, dass das Team funktioniert und das zeichnet die Truppe aus.
Am vergangenen Wochenende waren es eben die Darmstädter, die dem Club die erste Saisonniederlage beibrachten. Fast schon normal. Ein Treffer von Luca Pfeiffer. Der Stürmer traf in den letzten 4 Zweitligapartien. Insgesamt netzte der 25-Jährige bereits 9-mal. Am kommenden Sonntag geht es nach Gelsenkirchen. Mit einem Sieg auf Schalke könnte man in der Tabelle an den Königsblauen vorbeitanzen.
Wir haben ein gutes Selbstvertrauen, aber wir freuen uns jetzt schon wieder auf Schalke 04. Das ist für viele wahrscheinlich der größte Kick ihres Lebens, wenn sie nicht schon mal in der ersten Liga gespielt haben.
Von 10 Corona-Ausfällen geplagt, starteten die Südhessen mit 2 Niederlagen in die Saison. Das brachte die Lilien aber nicht aus dem Konzept. Seitdem geht es stetig bergauf. Vom Fehlstarter zum Geheimfavoriten. Schreibt Darmstadt gerade das nächste Bundesliga-Märchen?
Das erste Bundesliga-Märchen, das hat er hier geschrieben. Dirk Schuster damals, der Durchmarsch von der dritten Liga in die Bundesliga. Sind da Parallelen aktuell zu sehen, dass Euphorie eine Menge bewirken kann und vielleicht der Traum nochmal gelingt?
Nein, ich glaube, dass das nicht miteinander vergleichbar ist. Wir hatten damals ja eine Mannschaft, die von unten nach oben durchmarschiert ist. Ich glaube, die Darmstädter sind jetzt gewachsen in der Mannschaft. Man hat den Stamm kontinuierlich so ziemlich beieinander behalten, hat sich sehr gut verstärkt. Also ich hatte ein bisschen Bauchweh, Abgang Parson, Abgang Dursohn, zwei absolute Leistungsträger, aber wie sie das ersetzt haben, speziell vorne in der Spitze, mit Tietz zum Beispiel, der aus Wien-Wiesbaden kommt und trifft, und auch Pfeiffer vom Champions-League-Teilnehmer Midtjylland, zwei absolute Volltreffer geholt, die zusammen jetzt, glaube ich, schon zweistellig getroffen haben. Und wie sie das machen, mit viel Tempo über außen, stehen hinten sehr sicher, haben auch jetzt in der letzten Zeit das nötige Spielglück gehabt, wo der erste Schuss mal drin war, wo der Gegner seine Chancen vielleicht nicht genutzt hat. Und nach der, ganz kurz, bin gleich fertig, und nach diesem schwierigen Saisonstart, nach dem ganzen Corona-Hickhack, was da war, wo teilweise, ich übertreibe jetzt mal, 16-Jährige spielen mussten und 14-Jährige auf der Bank saßen, kann man diese Leistung und diesen Tabellenplatz jetzt gar nicht hoch genug anrechnen. Und ich glaube, wenn weiter so kontinuierlich sauber gearbeitet wird, ist auch wieder was möglich. Aber die Situation...
Das ist die Frage. Ich meine, das ist ja das Schöne in der zweiten Liga. Entweder man muss nach unten gucken, man ist im gesicherten Mittelfeld, oder man darf nach oben gucken. Zu welcher Kategorie gehört Darmstadt?
Ich glaube, dass sie nach oben schauen können.
Gut, also dann doch ein Kandidat, der auch punktemäßig momentan mit anklopft. Wir gucken mal in die Bilder, die damals in Darmstadt ja wirklich eine unfassbare Euphorie aufgelöst haben, mit Ihnen zusammen. Wir sehen Sie damals, da war noch das alte Stadion. Momentan wird es ja dann auch gerade neu gemacht. Auch das ja ein wichtiger Punkt, um eine Zukunftssicherheit für diesen Verein zu generieren. Wenn Sie so die Bilder sehen, welche Erinnerungen werden da wach?
Ja, war eine riesige Zeit. Also es waren mehrere Märchen aneinandergereiht. Erstmal, dass wir nach dem Abstieg aus der dritten Liga durch den Lizenzentzug von den Offenbacher Kickers weiter in der dritten Liga spielen durften. Und dann ging so ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft, dass sie sowas nie wieder erleben will. Wir konnten die Mannschaft zum großen Teil zusammenhalten, haben uns sinnvoll ergänzt, sind dann durch die dritte Liga marschiert, das selber kommentiert, das Relegationsspiel in Bielefeld.
Ja, unvergessen, muss man sagen.
Absolutes Highlight. Immer heute noch Gänsehaut, wenn ich deine Reportage da höre im Radio. Es ging dann weiter, Durchmarsch durch die zweite Liga, mit Ingolstadt aufgestiegen, RB hinter uns gelassen, die eigentlich der absolute Favorit auf den Aufstieg
waren. Ich kann mir vorstellen, dass Darmstadt 98 vor RB Leipzig war. Das klingt wie irgendwie Opa erzählt vom Krieg, aber das ist ja noch gar nicht so lange her.
Nee, und dann ging es weiter, in der ersten Liga angekommen, von allen abgeschrieben, schon wieder als Absteiger und vielleicht sogar Tasmania verdächtig. Und ja, das hat uns eigentlich nur mehr motiviert, und wir haben diese Herausforderung angenommen, haben uns da auch glücklicherweise sehr gut verstärken können, weil andere Vereine uns durch Spieler mit subventioniert haben, diese dann zu uns auf Leihbasis oder abgegeben haben, und wir konnten dann die Klasse halten, und das waren im Prinzip 3 Wunder am Stück, die wir dann geschafft haben, aber mit der Situation heute nicht vergleichbar. Aber ich wünsche natürlich den Darmstädtern, dass sie so lange wie möglich oben dabei bleiben und vielleicht dieses Jahr auch unter den ersten 3 wieder eine Rolle spielen können.
Robert Klaus hat ja nun gerade gegen Sie gespielt, auch verloren. Sie selber sagen, Mensch, Nürnberg, so Platz 5, wahrscheinlich das höchste der Gefühle. Ist Darmstadt ein Tick drüber von dem, was Sie leisten können?
Die zweite Liga ist extrem eng. Das sieht man in jedem Spiel. Man kann natürlich direkt sagen, vorn dabei, hinten dabei. So in diesen Kategorien denke ich nicht. Also ich schaue
aber jeder Zuschauer doch mal. Also es geht ja nun auch um Punkte, um Ziele. Und man hat ja jetzt eine Einschätzung, eine ganz frische.
Also Darmstadt, Darmstadt hat Stärken, richtig gute Stärken, indem sie einfach für ihre Art von Fußball die perfekten Stürmer gefunden haben. Beide groß, beide kopfballstark, beide sehr robust und mit schnellen Abschlüssen. Das passt einfach gut zusammen, das muss man ganz klar sagen. Aber wir müssen auch einfach mal schauen, wie können sie Ausfälle kompensieren, weil das war bis jetzt, bis auf den ersten Spieltag noch nicht der Fall.
So die ersten,
Die ersten zwei. Wie können sie vielleicht mal Leistungsträger, Ausfälle kompensieren? Das ist halt das, was dann irgendwann im Winter bei allen Vereinen ja kommt. Und dann geht es dann halt los. Und ich glaube, dass sie eine gute Rolle spielen können in dieser Liga. Aber ob es für ganz oben reicht, das ist für mich noch viel zu weit weg.
12 Spieltage.
Und ich bin
keine Momentaufnahme. Es ist ja tatsächlich schon eine Tendenz zu kennen.
Aber gut. Ich bin Trainer. Da muss ich ruhig bleiben.
Das stimmt natürlich. Aber Martin kann sicherlich auch anders drüber reden. Gerade wenn wir mal auf das 1:0 gucken oder auf eine Persönlichkeit, die in Darmstadt ja momentan begeistert. Die Rede ist von Luca Pfeiffer, hat in den letzten 4 Spielen immer getroffen. Was ist das für ein Juwel in dieser Truppe?
Er ist halt so, hat so eine Selbstverständlichkeit in seinem Abschluss. Und das hat man eben auch in dem Spiel gesehen.
Schnörkellos.
Als ob es das Einfachste von der Welt wäre, so einen Ball einfach reinzudrücken. Und wer mal selber Fußball gespielt hat, ich habe nie so hochklassig natürlich gespielt, aber es ist so wahnsinnig schwierig. Und es schaut bei ihm sehr, sehr einfach aus. Und das ist halt, wenn es beim Stürmer läuft, dann gelingen auch solche einfachen Tore, die letztendlich nicht einfach sind. Und wenn man sieht, dass, ich glaube, er hat 9 Tore, Tietz 8 Tore, also 17 Tore von den beiden, die beide neu dazugekommen sind. Und alle im Sommer hatten ja gesagt, ein Durso und den Torschützenkönig, den zu ersetzen, das wird erstmal nicht gelingen, da braucht man Geduld. Und wenn man das wirklich sieht, in welcher Geschwindigkeit Darmstadt es geschafft hat, trotz dieser Corona-Probleme jetzt zum Spitzenteam in der zweiten Liga gerade zu werden. Auch die Mischung zwischen alten und jungen Spielern, da sind ja auch viele dabei, Kempe, die so lange schon dabei sind in der zweiten Liga, die vielleicht dann auch in diesen Krisensituationen, die mal kommen könnten, die Robert Klaus gerade angesprochen hat, da auch die Ruhe dann bewahren können. Ich finde auch, dass sie einen tiefen Kader haben, also dass das nicht so, bei Schalke muss man zum Beispiel immer ein bisschen Angst haben, ab 15, 16, ob da noch die Qualität da ist. Ich finde, dass Darmstadt auch da noch Qualität hat, auch selbst hinter den beiden Stürmern mit Seidel ja auch nochmal einen, der verletzt war und der jetzt auch wieder zurückkommt, der vielleicht da auch nochmal auch mal ersetzen kann. Also ich finde es eine sehr interessante Mannschaft und neben Regensburg, glaube ich, wird Darmstadt die Mannschaft sein bis zum Ende, die dann am Ende das Prädikat Überraschungsmannschaft dann auch.
Aber wir reden jetzt nur über die Mannschaft von Darmstadt. Ich glaube, dass auch der Lieberknecht eine große Rolle spielt.
Der es auch gut zusammenhält.
Also keine Frage. Ich glaube, dass er wie die Faust aufs Auge dahin passt, mit seiner Art und Weise, mit seiner Bodenständigkeit, mit seiner Ruhe, die er zum großen Teil an den Tag legt, dass er bei den Leuten da sehr gut ankommt, die Mannschaft auch das spielen lässt, was die Mannschaft kann. Stabil hinten, schnell nach vorne, mit viel Zug über außen, mit viel Tempo über außen, dann vorne die zwei Brecher drin, wie du es gerade gesagt hast. Kempe, der eine Streichholzschachtel von der Latte runterschießen kann, aus 20 Metern. Also da ist schon einiges da, was an Potenzial auf dem Platz steht. Aber ich glaube, dass auch neben dem Platz da mit dem Trainerteam sehr viel Kompetenz da ist, die die Mannschaft auch führen kann.
Große Standardstärke, 10 Standardtore schon. Das ist in der zweiten Liga auch enorm wichtig, dass du so mal die knappen Spiele dann auch mal wirklich drehst.
Wir sehen ja auch gerade, wie hier nach dem Spiel dann gefeiert wurde, unter anderem auch mit Carsten Wehmann, das ist ja der sportliche Leiter, der nicht nur die Spieler geholt hat, sondern der alle Nase lang einen neuen Trainer holen musste. Gramotzes ging dann zu Schalke. Dann Markus Anfang im Sommer sagt auf einmal, tschüss, ich gehe mal nach Bremen. Wieder einen neuen Trainer geholt und offensichtlich mit Thorsten Lieberknecht wieder einen Glücksgriff gemacht. Er sagt, die Kombination passt wie, Arsch auf einmal hätte ich jetzt was gesagt, aber es passt auf jeden Fall hervorragend. Was zeichnet Thorsten Lieberknecht aus?
Ich glaube, Dirk hat es schon gut charakterisiert. Es ist einfach die Art und Weise, wie er, glaube ich, die Mannschaft führt. Ich habe es jetzt nur von außen. Ist sehr leidenschaftlich an der Linie. Spornen sie immer wieder an, dann auch aktiv zu verteidigen. Wenn sie auch tiefer verteidigen, sind sie trotzdem, bleiben sie aktiv, schnell nach vorn zu spielen. Dafür haben sie die Spieler. Sie haben genau für die Art und Weise auch das richtige Personal dazugeholt, haben eine stabile Achse, haben sehr robuste, kopfballstarke Innenverteidiger, sehr robuste, kopfballstarke Stürmer, überbrücken das Mittelfeld schnell und deswegen kann das schon funktionieren. Ich habe jetzt bis jetzt mit Thorsten noch nicht so viel Kontakt gehabt, jetzt heute am Freitag das erste Mal vor und nach dem Spiel kurz gesprochen und deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen.
Ja, so lange ja auch noch nicht in der zweiten Liga mit dabei, das ist jetzt die zweite Saison für Thorsten Lieberknecht, der ja schon einige Stationen auch hatte. Der hat schon viel Erfahrung. Wir gucken mal das 2:0. Da allerdings hat Nürnberg ein bisschen mitgeholfen. Das war ein Eigentor dann von Christopher Schindler nach einer Standardsituation. Also das werten wir jetzt mal als halbes Standardsituationstor. Aber eben der Gegner hat ein bisschen mitgeholfen. Und trotzdem, man muss ja auch erstmal den Druck auf den Abwehrspieler damit ausüben.
Ja, also ich würde es nicht als klassisches Eigentor, dass man irgendwie sagt, da verhält er sich irgendwie ungünstig oder sonst was in dieser Spielertraube. Also da hat der Club zum Beispiel ein Eigentor geschenkt bekommen gegen Heidenheim, wo man sich eher fragen kann, ob der Abwehrspieler da alles richtig gemacht hat. Sowas passiert im Fußball einfach, dass man dann in so einem Zweikampf, er wird auch noch ein bisschen gedrückt, hat die Stabilität dann auch nicht so quasi, wie er dann auch köpfen möchte. Aber es sind natürlich auch diese Ecken, wie gerade schon gesagt, diese mit dem Schnitt und scharf, das hat der Club auch.
Ist das eigentlich ein Foulspiel? Stützt er sich da ein bisschen
auf? Sie haben sich beschwert, der Club. Also ich finde, es gibt Schiedsrichter, die bei sowas faul pfeifen.
Das der Trainer wird wahrscheinlich klar.
Druck ist das richtige Wort. Also der Christopher Schindler sagt, er zieht ihm so runter am Hals, so drückt ihn so runter, dass er gar nicht anders als dahin köpfen kann. Das ist ein ganz klares Foul. Mhm. Hat der Schiedsrichter es anders gesehen, müssen wir so akzeptieren. Ist halt einfach so.
Also Darmstadt, was haben die im Vergleich zum 1. FC Nürnberg vielleicht noch voraus?
Im Moment haben sie zwei Stürmer, die treffen. Die haben 17 Saisontore. Das ist das Augenscheinliche.
Nur die zwei, wohlgemerkt dann.
Genau.
Ja. Und ihr habt 16, glaube ich, insgesamt, ne?
Ja.
Ja. Gut, das sagt dann relativ schnell aus.
Aber sie haben auch Verletzte, muss man ja auch ehrlich sagen. Also Felix Lohkämper spielt nicht, der fürs Spiel gerade von Robert Klaus extremst wichtig ist mit seiner Geschwindigkeit. Pascal Köpke ist nicht dabei. Scheffler hat nicht die Form, die er letztes Jahr hatte in der Hinrunde. Das sind auch Gründe, warum die Offensive gerade nicht so funktioniert und so.
Ist ja fast die komplette Offensivabteilung, vor allen Dingen Lohkämper mit seinen tiefen Läufen, mit seinem Zug zum Tor.
Und der in der Kombination mit Scheffler, das hat hervorragend funktioniert in der Hinrunde letztes Jahr.
Also es gibt noch eine Mannschaft, die momentan nicht so richtig mehr trifft. Und das ist für alle überraschend. Der FC Schalke 04 war ja mit einer Euphorie, das letzte Heimspiel, das war eine unglaubliche Euphorie, die im Stadion zu spüren war. Ich glaube, 55.000 Fans, klarer Sieg. Alle dachten, jetzt läuft's. Und jetzt haben die 1-0 im Pokal verloren und am Wochenende auch 1-0 in Heidenheim. Zeigt das wieder, wie bekloppt im positiven Sinne dieser Liga ist, dass man irgendwie ja dann doch bei keinem Verein, außer vielleicht aktuell bei St. Pauli, so eine Konstanz erleben kann?
Ja, du musst in jedes Spiel reingehen mit 100%, musst alles abrufen,
ja, gut,
um in der Chance erstmal zu sein. Aber ich würde das bei Schalke, bei dem Spiel in Heidenheim gar nicht so an Schalke festmachen, sondern ich würde das ganze Ding ganz gern ein bisschen umdrehen. Ich würde es an Heidenheim festmachen, wie die das Spiel angenommen haben. Mhm. Die haben hinten brutal aggressiv gespielt, die haben kaum was zugelassen von einer hochgelobten Schalker Offensive und haben sich auf ihre Tugenden zurückbesonnen. Nach den vielen Gegentoren, die sie vorher bekommen haben, haben sie, glaube ich, eine Systemumstellung, wie es zu lesen war, gemacht. Frank Schmidt hat da, glaube ich, auch wieder die richtigen Worte gefunden und haben durch eine Standardsituation kurz vor Schluss ein schmutziges 1:0 heimgefahren. Und das ist das, was die Heidenheimer brauchten. Und da haben sie auch Schalke 04 kaum Möglichkeiten gegeben, sich zu entfalten, sondern haben, sag mal, Heidenheim, das, was sie können, das, was sie richtig auch wollten, nämlich ein Erfolgserlebnis. Und das hat man in dem Spiel gesehen. Die wollten das mit aller Macht.
Wir gucken mal in die Szene, dieses eine Tor, was ja kurz vor dem Ende gefallen ist. Tatsächlich, also nicht wundern, das ist dieser Nebel, der an dem Tag da war. Es sah wirklich so aus, als wenn da Pyro XXL gewesen wäre, aber das ist tatsächlich Mutter Natur gewesen. Bei dem Tor, Frank Schmidt war vor einigen Wochen auch hier, der Erfolgstrainer. Was hat da Heidenheim richtig, aber eben vielleicht auch Schalke aus Trainersicht falsch gemacht bei dieser Standardsituation?
Also ich sehe es auch wie Dirk, ich sehe das eher aus Heidenheimer Sicht, das Ganze. Erstmal Freitagabend in Heidenheim unter Nebel nach einer anstrengenden Pokalwoche, wo man in Unterzahl lange spielen musste auch noch, ist das nicht einfach. Dazu kommt, dass Heidenheim 3 Spiele in Folge verloren hat, dann weiß man auch, dass da eine Reaktion kommt. Und die Heidenheimer waren auch in den Spielen davor nicht so klar unterlegen, wie die Ergebnisse waren, auch bei uns nicht. Und deswegen war mir schon relativ klar, dass da eine gute Reaktion kommt, weil natürlich auch Frank Schmidt als alter Hase da genau weiß, was da kommt. Und Heidenheim ist sehr standardstark, haben viele große Spieler, haben auch gute Schützen, mit Mohr als Linksfuß da einen richtig guten Schützen. Und dass sie die Bälle auch meistens auf den ersten Pfosten bringen, bei Ecken und bei Freistößen auch klar. Und der war einfach auch gut getreten und dann läuft dann gut rein, trifft ihn auch gut und dann schlägt er halt oben ein. Und ich sehe das auch eher nicht so kritisch aus Schalker Sicht, sondern eher positiv aus Heidenheimer Sicht.
Gut, aber Fakt ist auch eben, es fallen keine Tore mehr aus Schalker Sicht. Und wir hören mal, was der Trainer dazu zu sagen hat.
Was uns heute einfach gefehlt hat, war die Torgefälligkeit im letzten Drittel. Ich fand, dass wir echt coole Lösungen hatten, auch mit dem Ball ruhig waren, nicht immer sofort tief gespielt haben, sondern wirklich auch die Ballkontrolle hatten über weite Strecken. Und ja, die Torgefälligkeit hat einfach gefehlt. Vielleicht ist es auch, weil jetzt in den letzten 6 Tagen 3 Spiele da waren, die letzten Körner vielleicht gefehlt haben.
Und das Komische ist, Simon Terodde, der alles in Grund und Boden geschossen hat, er trifft auf einmal nicht mehr. Nun wollen wir ihm keine Krise einreden, das ist ja auch Quatsch. Und trotzdem, seine Tore fehlen dann in solchen Spielen halt auch.
Ja, definitiv. Wobei das für mich auch überraschend kommt, dass er jetzt in den letzten Spielen relativ wenig getroffen hat oder gar nicht getroffen hat, weil er schon ein außergewöhnlicher Stürmer für die zweite Liga ist. Und überall, wo er zum Schluss war, hat er zweistellig getroffen, ist fast Torschützenkönig geworden. Und jetzt hat er vielleicht mal eine kleine Durststrecke. Die Tore fehlen natürlich den Schalkern, weil sie sich auch drauf verlassen haben, auf den Torgaranten vorn drin. Aber ich denke, in Kürze...
Er muss die Flanken bekommen. Also ich glaube, man muss fairerweise sagen, ich glaube, er hat in Heidenheim und auch nach seiner Einwechslung gegen die Löwen wenig Flanken dann auch bekommen, die er dann auch verwerten kann. Also ich meine, wenn ich einen Terodde vorne habe, dann muss ich ihn füttern und da muss viel reinkommen in den Strafraum, damit er eben aus wenig viel machen kann, was ja seine Stärke ist. Und ich glaube, das war auch das Problem in den letzten Spielen, dass Terodde zu wenig bekommen hat, um dann auch das zu verwerten.
Bin ich auch
dann
bei dir. Auch nichts. Beim Pokal waren sie in Unterzahl die ganze Zeit. Ja. War dann auch schwierig, immer von außen dann die Dinger reinzutrümmern. Und Heidenheim hat es gut gemacht. Die haben die Außen schön zugemacht, dass man diesen Terodde auch nicht mit den Flanken füttern kann. Das war bewusst, glaube ich, von Frank Schmidt auch ein Schachzug, wo man sagt, wenn sie die aus dem Halbfeld vielleicht vorne reinschlagen, okay, das können wir zulassen, aber direkt neben dem 16er oder von der Grundlinie, dann ist der Rotte brutal, dann drückt er dir irgendwann einen über die Linie und das werden sie mit Macht versucht haben zu vermeiden.
Trotzdem, wir haben gerade gesehen, es gab eine Menge Chancen. Wenn man auf Schalke generell schaut, Bundesliga-Absteiger, Gruseljahr in der letzten Saison gehabt, mit wirklich sang- und klanglos abgestiegen, haben sie insgesamt den Turnaround geschafft und sind in dieser zweiten Liga mittlerweile angekommen, was ja für Bremen vielleicht so noch nicht gilt.
Ich glaube schon, durch die Runderneuerung im Kader, wo sie auch sehr viel auch auf Mentalität geachtet haben, auch Spieler verpflichtet haben, bewusst, die auch schon in der zweiten Liga gezeigt haben, dass sie dort bestehen können. Das ist wichtig gewesen. Glaube ich schon, dass sie genau wissen, was die zweite Liga heißt. Und auch Dimi als Trainer kennt die zweite Liga richtig gut, hat da gearbeitet und weiß, was darauf ankommt. Und im Vergleich zu Werder hatten sie halt den Vorteil, dass sie früh Planungssicherheit hatten. Und Werder war einfach die letzte Mannschaft, die in die Planung eingestiegen ist und in der zweiten Liga. Und deswegen ist es halt einfach so, dass sie halt diesen kleinen Vorsprung schon hatten. Den haben sie genutzt, weil sie frühzeitig den Kader auch gestalten konnten. Und deswegen glaube ich, dass oder man sieht es ja auch, dass Schalke gut in die Saison gestartet ist.
Wir gucken mal auf das Tor, was sie bekommen haben eben bei 1860 München. Eine Mannschaft aus der dritten Liga, wo man ja als Schalke 04 tatsächlich auch in so einem Stadion eigentlich gewinnen will oder auch gewinnen muss. Das Tor fiel früh und es gab keine Antwort, Martin. Hat das dich im Endeffekt auch verwundert, trotz der Unterzahl?
Nein, ich glaube, 1860 München ist auch so einer dieser Vereine, wie vielleicht auch Kaiserslautern, die dann in der dritten Liga spielen. Wenn sie dann so einen Feiertag haben im Pokal gegen Schalke, dann haben die natürlich auch nochmal einen ganz anderen Drive in ihrem Spiel dann auch drin. Und ich finde, es jetzt kein Gegner, den man von vornherein so wegspielen muss. Also die Zeiten sind vorbei. Und,
gut, aber Favoritenrolle ist schon klar.
Das ja, aber der Unterschied jetzt zwischen einer gut aufgelegten Drittligamannschaft und einer Mannschaft wie Schalke, die in dem Spiel eben auch durch die Rotation vielleicht nicht so an ihr Level kam, der ist eben nicht mehr so groß. Und wenn man dann natürlich noch früh in Rückstand gerät, dann hat Kamotzes, glaube ich, auch noch versucht, da ein bisschen was doch zu verändern, relativ schnell dann auch dann seinen Linksverteidiger wieder eingewechselt, der da auch gefehlt hatte, dann kommt da vielleicht auch ein bisschen gerade dann noch eine Unterzahl Unruhe dann rein, dann verkrampfst du dann auch ein bisschen. Und es war eigentlich, ich habe mit dem Kollegen im Vorfeld gesprochen, kein schlechtes Spiel jetzt gegen 60, dass man sagt, man hat enttäuscht. Und auch gegen Heidenheim war es kein schlechtes Spiel. Also da jetzt eine Krise zu sehen, das sehe ich nicht so.
Nee, das glaube ich, das
ich fand, auch dass man nach dem Sieg gegen Dresden schon zu viel von jetzt ist alles gut, jetzt haben sich Fans und Mannschaft gefunden, jetzt steigt man auf. Also das ist mir zu früh in dieser zweiten Liga, weil so viele Mannschaften auch einen Lauf bekommen können. Und deswegen wird Schalke auch noch seine Krisen haben. Und dann wird es einfach interessant sein, mit diesem Umfeld, was aufsteigen muss und will, ob man dann ruhig bleibt. Mhm. Denn das ist für den Aufstieg das essentiell Wichtigste, dass man ruhig bleibt und diese Krisen auch mal wegdrückt.
Ja, du hast eben schon erwähnt, das war ja ein Spiel gegen Dresden, wo, eben, wie gesagt, ausverkauftes Stadion. Das
war Dresden. Also es war jetzt nicht...
Also so schlecht würde ich jetzt...
Nein, aber wenn man jetzt Hamburg zu Hause so besiegt hätte, dann würde man vielleicht die Euphorie noch mehr verstehen. Aber Dresden war zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht auf dem Top-Level.
Okay, aber die Fans hatten eben wahrscheinlich den schönsten Abend seit zwei Jahren. Und dementsprechend hat man eben wieder eine Allianz hinbekommen. Nachdem man eigentlich ja nur gebückt durch Gelsenkirchen gegangen ist als Schalke-Fan, hat man plötzlich eine Euphorie entfacht. Jetzt sind es nur zwei Niederlagen, trotzdem noch längst keine Krise. Aber ist das vielleicht der stärkste Fund, dass Schalke nicht verspielen darf? Jetzt spielt man gegen Darmstadt. Wir haben gerade gesprochen, was das für eine starke Truppe ist. Ist das so eine Art Reifeprüfung zu Hause?
Ja, definitiv. Ich glaube schon, dass das jetzt auch ein richtungsweisendes Spiel für Schalke sein kann. Ich denke, aber auch für Darmstadt auf der anderen Seite. Aber ich denke, dass die Schalke... Aber
Darmstadt kann, Schalke muss?
Ja. Schalke muss, wenn sie das Ziel Aufstieg realisieren wollen, müssen sie Darmstadt schlagen und müssen aus dieser Leistungsdelle, die, oder Ergebnisdelle will ich es mal vorsichtig nennen, aus dieser Ergebnisdelle wieder rauskommen wollen, müssen sie Darmstadt schlagen, um dann auch diese Euphorie weiter ein bisschen am Lodern zu halten. Du hast gesagt, das waren keine zwei schlechten Spiele, gebe ich dir recht, ja, aber die Ergebnisse haben nicht gepasst und die brauchen die Fans und die wollen die Fans auch haben und die brauchen sie auch, wenn sie zur Arbeit gehen und um sich mit anderen reiben zu können da im Pott. Und ich denke,
das Wichtigste ist für die Fans, dass sie wieder eine Mannschaft sind, ja, die kämpft. Weil das haben sie eben in der Abstiegssaison nicht gesehen und das ist das erste Erfolgserlebnis. Und wie du richtig gesagt hast, damit muss man jetzt erstmal arbeiten. Und natürlich, die Ergebnisse müssen auch kommen. Aber dass man jetzt sich wirklich wieder identifizieren kann mit der Mannschaft, das ist ein Riesenfortschritt. Das hat man in der Abstiegssaison natürlich überhaupt
nicht. Also das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass sie die Mentalität innerhalb der Mannschaft verändert haben. Und wenn jetzt die Ergebnisse, wie es gegen Dresden da sind, wo auch das Spiel gepasst hat, dann ist natürlich ganz schnell diese Einheit, diese Allianz wieder da. Das hat jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen. Aber ich glaube, dass Dimi das hinkriegt. Ich denke auch, dass Schalke bis zum Schluss oben dabei sein wird.
Tja, und Gramotzes hat tatsächlich, nachdem er auch mitverantwortlich, also er musste es verwalten, den Abstieg, glaube ich, auch die Reputation mittlerweile bei den Fans, dass das keine Personalie ist, die über groß noch für Schlagzeilen und Diskussionen sorgt, oder? Wie sieht man das als Kollege?
Ja, ich kenne den Dimi ja gut. Wir haben zusammen den Fußballlehrerlehrgang gemacht.
Ihr wart das.
Ja. Genau, wir waren da ein Jahr lang auch lang zusammen. Und er ist ein herzensguter Mensch. Ist ein sehr ehrlicher Mensch. Und ich glaube, das kommt an einfach auf Schalke. Auch in seinen Analysen ist er relativ ehrlich und relativ klar. Es ist ein Arbeiter. Und ich glaube, das passt einfach auch zu Schalke.
Wenn man ihn so gut kennt, ist es ein Aufstiegstrainer in dieser Saison für Schalke?
Jetzt versuchst du mich schon wieder auf Aufsteiger und Spitzenteams festzunageln.
Also bei Schalke.
Aber jetzt schon Frage, mehrfach bewiesen, dass ich... Natürlich hat Schalke den Anspruch, oben mitzuspielen, mit dem Kader, mit den Möglichkeiten. Das ist logisch, na klar. Aber ob es eine Aufstiegsmannschaft ist, wird sich in der Rückrunde zeigen. Da müssen sie jetzt die Grundlagen legen, genau wie alle anderen Mannschaften auch. Und dann wird sich entscheiden, wie in welche Richtung das Ganze läuft. Sie sind aktuell Dritter, das dürfen wir nicht vergessen.
Eben.
Also ja, und ich bin da auch bei Dirk, auch bei Martin. Die Ergebnisse waren jetzt unterschiedlich, aber die Leistungen waren relativ ähnlich. Genauso gut, wie es keine überragenden Siege waren, waren es jetzt keine katastrophalen Niederlagen. Die Leistungen waren relativ ähnlich. Und mal hat es jetzt zu 3 Punkten gereicht und mal nicht. Und sie haben eine gewisse Stabilität in ihrer Mannschaft drin. Und jetzt müssen sie genauso wie andere Mannschaften einfach auch gucken, in welche Richtung geht das Ganze.
Tja, 2 schwere Spiele. Erst Darmstadt und dann spielt man auswärts in Bremen. Also dann wird man schon wissen, wohin der Weg geht. Das Spiel übrigens Werder gegen Schalke zeigen wir am 20. November übrigens auch nach der Länderspielpause live hier auf Sport 1. Gleich, da kann ich Robert Klaus jetzt beruhigen, reden wir nicht über eine Mannschaft, die wirklich nach oben will. Erzgebirge Aue, das wäre wirklich vermessen. Die versuchen irgendwie drin zu bleiben mit diesem Mann. Aber er hat einen neuen Chef seit heute. Pavel Dotschev ist zurück, einst Trainer. Er hier, Dirk Schuster, war auch noch in diesem Jahr Trainer in Aue. Was denkt man über die neue Konstellation und wie realistisch ist der Klassenerhalt im Erzgebirge? Gleich ein Thema im Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga. Und wenn Sie sagen, Mensch, so ein paar Spielberichte möchte ich mir doch mal anschauen. Bundesliga, zweite Liga, rund um die Uhr gibt's das bei uns in der kostenlosen Sport1-App oder auch auf sport1.de. Und wie erwähnt, da kann man sich dann Aufstiegskandidaten, Abstiegskandidaten, Meisterschaftsfavoriten, all das gibt's kostenlos bei uns auf unserer Seite und in der App. Und wir sind gleich zurück. Und wenn Sie jetzt auch noch sagen, Mensch, das ist ja schon gut, aber ich will auch noch mal richtig viel Geld gewinnen, ist ja fast schon Vorweihnachtszeit, hier ist unser Angebot.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Und da gibt es heute frische Neuigkeiten, denn ein alter Bekannter ist zurück. Nicht Dirk Schuster, sondern Pavel Dotschev. Wird allerdings nicht Trainer. Wir zeigen mal das Bild heute quasi des ersten Treffens in einer Troika. Also mit dem Präsidenten, mit Uwe Leonhard. Mit Helge Leonhard. Nein, Helge, es ist immer wirklich die zwei. Also mit Helge Leonhard und dann eben mit Marc Hensel. Das ist der Trainer, der aber nicht die Lizenz hat. Jetzt ist Pavel Dotschev da, war einst Trainer da und er hat die Lizenz, sagt aber, ich gucke zwar ein bisschen zu beim Training, aber ich halte mich eher zurück. Klingt das nach einem Dreamteam?
Ja, kann eins werden. Ich glaube, dass dieser Input, der da gegeben wird, dass der richtige ist. Mit Kompetenz von Pavel Dotschev, der in der zweiten und in der dritten Liga nachgewiesen hat als Trainer, dass er ein absoluter Fachmann ist. Dass er da in Aue unterstützenderweise auch mit der Lizenz, die er hat, für den Verein ordentlich tätig zu sein. Und eine gewisse Sichtweise der Dinge, realistisch gesehen, zweite Liga und dritte Liga macht für Aue auch Sinn. Sie können die Klasse halten, definitiv. Sie müssen so weitermachen, wie sie speziell auch in den letzten beiden Spielen gepunktet haben, dann ist es möglich. Aber es ist noch nicht ausgeschlossen, dass vielleicht die dritte Liga in die Nähe rutscht. Und auch da hat Pavel Erfahrungen, hat Know-how, kennt viele Spieler und hat das schon mal bewiesen, Aue, dass er die Mannschaft oder den Verein aus der dritten Liga in die zweite Liga sofort zurückführen kann.
Aber er sagt auch selber, ich weiß, wie Rettung geht. Und muss man auch sagen, in den Jahren 2019 bis 2021 unter Dirk Schuster gab es eigentlich nie wirkliche Abstiegsangst. Wie präsent ist eben gerade diese Führungsfigur des Präsidenten auch, der doch, glaube ich, auch eine Menge entscheidet, nach wie vor. Auch was die Trainerfrage und natürlich auch, was einige Sachen im Umfeld angeht.
Ja, der Präsi ist schon sehr präsent in vielen Fragen und in vielen Themen, ist aber auch sein Recht. Er hat diesen Verein fast ganz alleine mit seinem Bruder da aufgebaut. Sie haben eine riesige Infrastruktur, also riesig nicht in der Größe her, sondern von dem, was man da alles hat. Ganz tolles Stadion, Trainingsplätze, die top sind, auch Kraftraum, medizinische Abteilung, passt alles, absolut zweitligatauglich. Und das hat man auch den Leonhards mit zu verdanken. Und sie haben sich aber jetzt das Know-how mit dazu geholt, was in meinen Augen auch wichtig ist, dass sie sich breiter aufstellen, noch zwei Augen und zwei Ohren dazu bekommen, die die Lage mit beeinflussen können, erstmal wahrnehmen können und dann auch die richtigen Entscheidungen in einem größeren Kreis treffen können.
Martin, wir sind auf der Zielgerade, darum eine kurze Antwort auch. Was meinst du, Aue eher Abstiegskandidat, auch in der Konstellation, oder ist da eine gute Rettung noch auch wirklich möglich, weil die Mannschaft auch das Zeug dazu hat? Das
ist jetzt keine gewagte Aussage, wenn man sie zu den Abstiegskandidaten zählt. Das sieht man jetzt auch in der Tabelle, die ja auch nicht lügt nach 12 Spieltagen. Was für Aue spricht, ist, dass sie diese Situation ja kennen. Also sie sehen sich ja immer nur als Abstiegskandidaten und wollen die Klasse möglichst früh retten. Früher hat es funktioniert unter Dirk Schuster, in diesem Jahr wird es sicherlich sehr, sehr schwer werden, aber warum nicht? Also die Mentalität stimmt und ich glaube, sie wollten zu Beginn der Saison einfach zu viel mit neuem Trainer, Publikumslieblinge weggegeben. Da hat dann einfach irgendwie die Mischung auch gefehlt und wenn sie die wieder finden können, sie haben auch nochmal eine Transferperiode, warum nicht? Also ich glaube, finanziell schaut es ja nicht so schlecht aus.
Also nun muss man sagen, bei der Trainerfrage, ich weiß noch, der Abgang im Mai, der war auch ein bisschen komisch, 3-8 verloren, dann irgendwie krankgeschrieben, dann war die Geschichte Dirk Schuster und Aue beendet. Neuer Trainer jetzt nach 5 Spieltagen, glaube ich, war Feierabend. Also da wird auch nicht lange gefackelt im Erzgebirge, ne? was dann Entscheidungen angeht.
Ich glaube, dass sie jetzt mit Pavel Dotschitz einfach eine clevere Lösung gefunden haben. Auf der einen Seite hat er die notwendige Fußballlehrerlizenz, auf der anderen Seite hat er jetzt auch die sportliche Kompetenz und da ist auch noch das Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainerteam und Präsidenten und als sportlicher Leiter einfach wichtig, dass das ein Regulativ auch ist und ich glaube, dass das einfach auch nochmal Schub geben kann und dann glaube ich, wird es wichtig sein in Aue, dass man halt bis zum Winter die notwendigen Punkte holt, damit man einfach mit vielleicht neuen Verstärkungen einfach nochmal angreifen kann. Das ist für jede Mannschaft im Abstiegskampf in der zweiten Liga einfach wichtig, dass man bis zum Winter auf Tuchfühlung bleibt.
Ja, in Kontakt. Man muss ja sagen, ein bisschen Pech hatten sie auch, die Niederlage gegen den HSV, beziehungsweise eben dann dieses Unentschieden, was da noch zustande kam. Dann 1-1, aber immerhin ja auch in Hannover. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei Dirk Schuster. Wie erwähnt, ja auch Trainer des Jahres schon in Deutschland gewesen, aber momentan ohne Job. Was ist die Vision? Wo soll es hingehen? Und ist man bereit für einen neuen Job?
Ja, bereit bin ich schon. Ohne jetzt allerdings zu sagen, ich schare es unaufhaltsam mit den Hufen und muss unbedingt was machen.
Aber sondern, Sandhausen war schon vor ein paar Wochen.
Ja, da gab es Gespräche, ja, das war sehr interessant. Kam dann leider nicht zustande. Aus verschiedenerlei Gründen muss ja immer vieles zueinander passen da. Aber eine Aufgabe muss auch immer wohl überlegt sein. Ich glaube, es muss ein bisschen perspektivisch auch gedacht sein. Man muss es entwickeln können, muss ein gutes Bauchgefühl auch haben. Die Schablonen von Verein und vom Trainer müssen einigermaßen übereinander passen, was Zielsetzung, Ausrichtung der Mannschaft und so weiter betrifft. Und ich bin aber trotzdem sehr zuversichtlich, dass sich demnächst was tut.
Was vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen auch im Sport1-Interview gesagt, so Vereine von der Größe von Schalke oder HSV würde ich mir auch zutrauen. Also es gibt ja einige große Clubs, die vielleicht bald einen Trainer suchen. Der Mann hat schon bewiesen, dass er Bundesliga kann und auch zweite Liga. Und über die wollen wir dann auch nächsten Montag wieder diskutieren. Hier im Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Ich sage herzlichen Dank an Dirk Schuster, an Robert Klaus. Viel Erfolg mit dem Club weiterhin. Und natürlich bald dann hoffentlich auch wieder in Amt und Würden in der zweiten oder vielleicht auch in der ersten Liga Dirk Schuster. Martin, dir auch vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der dritten Liga. Das ist auch eine attraktive Liga, obwohl natürlich keiner absteigen möchte aus der zweiten, aber auch da ist Fußball Rock'n'Roll. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Schönen Abend noch.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.